Wissen Sie, was ein Dreigangmenü ausmacht? Fide. Fide Gastro. Es muss Ihr Leben verzaubern. Sebastian, wenn du ein Stück Pizza aus deiner Jugend in deinem Sofa wiederfinden würdest, wie wäre das für dich? Tim, wenn du ein Artischocke wärst, würdest du dich darüber freuen, geputzt zu werden? Invité mystérieux. Könnten Sie sich vorstellen, wenn Tim eine Artischocke wäre, ihn mit einem Stück Pizza zu putzen? Die fabelhafte Welt der Gastronomie lassen auch Sie sich verzaubern. Bon Appetit.
Tim, weißt du, was heute vor 40 Jahren und tatsächlich auf den Tag genau gewesen ist?
Lass mich mal kurz überlegen. Nee, weiß ich nicht,
Sebastian. 18. November 1979.
Was ist da passiert? 79.
79, ja? Hat Eckhard Witzigmann mit seinem Restaurant Aubergine als erstes deutsches Restaurant 3-Sterne-Auszeichnung bekommen.
Krass.
Ja.
Das ist wirklich krass. Das ist in der damaligen Zeit ein absolutes Novum gewesen. Wir hören es ja gerade, das erste 3-Sterne-Restaurant in Deutschland. Und das macht es mal wieder so deutlich, welche Relevanz Eckhard Witzigmann, der ja Gott sei Dank noch unter uns weilt und auch kulinarisch immer noch seine absolute Berechtigung hat, was das für einen Output oder für einen Einfluss auf unsere Gastronomie hatte. Also ich behaupte ja bis heute, dass es ein paar Köche gibt, denen wir zu verdanken haben, dass wir überhaupt das machen dürfen, was wir machen.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt zu diesem Jubiläum sehr schön, und das schmeckt München, schmeckt man in München bis heute.
Ja, da ist viel Wahres dran.
Ja.
Sehr viel Wahres. Nicht nur in München, auch in Hamburg in der Bullerei.
Ja.
Also ist auch das so, in anderen.
Ja?
Naja, die haben damals eben die Tellersprache so massiv verändert und auch das Kochen sich so massiv anders zusammengeführt. Die Aromen, die Produkte, auf einmal wurde über Qualität gesprochen und nicht nur Quantität. Es wurde Kreativität auf die Teller gepackt. Es wurde auch auf den Tellern wurde auch künstlerischer gearbeitet und visuell sehr, sehr spannend gearbeitet. Und das ist so ein bisschen derjenige, der das erste Mal einen Pinsel in die Hand genommen hat und Farbe an die Leinwand. Der Erste. So, jetzt praktisch jeder Künstler, der das jetzt macht, macht nur das nach, zwar auf eine andere Art und Weise, aber es musste mal einen Ersten geben. Und dazu gehört für mich ganz klar die ganze Gilde rund um Eckhard.
Ja, also es ist tatsächlich so, er war der Zeit voraus, steht in diesem wunderbaren Artikel, so dass es auch 2 Monate überhaupt nicht lief. Also man hat den Laden sowieso von Anfang an totgeschrieben. Er sah wohl aus wie eine etwas modernere Bahnhofshalle. Also keiner war bereit dafür und ab Monat 3 hat das Ding angefangen zu knallen.
Das ist ein bisschen bei mir wie im Weißen Haus. Ersten 2 Monate war auch nichts los und dann
bäh. Ist das so?
Ja.
Nee,
die ersten 2 Monate standen wir manchmal und hatten die mit Abstand saubersten Gläser in Hamburg, weil wir viel Zeit zum Polieren hatten. Sehr viel Zeit zum Polieren.
Lustigerweise, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, ich wusste es natürlich nicht. Eckhard Witzigmann.
Kennst du den Moment, wenn jemand sagt, lustigerweise, und du findest gerade gar nichts lustig?
Ach so.
Nee, sag ruhig
lustigerweise. Seltsamerweise.
Nein, sag ruhig lustigerweise.
Ja, ich weiß, ich versuch's.
Das ist so wie Fun Fact.
Ja.
Fun Fact.
Er sollte Privatkoch bei den Kennedys werden, der Herr Witzigmann.
Oh, das ist auch mir neu.
Das ist irre, ne?
Das ist auch mir neu.
Er hat als Sous-Chef im besten Restaurant Washingtons, dem Jockey Club, gearbeitet.
Das weiß ich, ja.
Das wusstest du. Und sollte eigentlich Privatkoch bei den Kennedys werden. Hat er abgelehnt und ist dann erst überhaupt nach Deutschland gekommen. Ist, glaube ich, Tetris?
Tetris,
genau. Wie hieß er dann?
Tetris.
Nee, sag halt.
Nee, komm, sag nochmal.
Ich habe hier nur die Notiz,
Tantris. Da
steht Tantris. Und hat dementsprechend dieses Angebot abgelehnt.
Wird wohl bald auch der Historie angehören. Die Gerüchteküche verdichtet sich, dass das Restaurant Tantris bald schließen wird. Ich kann euch nur empfehlen, jemand, der wirklich einen der Großmeister unserer Zunft nochmal aktiv am Herd erleben will, geht ins Tantris, genießt die Hochküche von Hans Haas. Wir haben wenig Besseres in Deutschland. Wirklich ein unfassbar toller Koch. Und ein toller Mensch dazu auch noch. Und auch ein sehr schönes Ambiente in diesem Restaurant. Mhm. Wirklich eines der wenigen absoluten Spitzenrestaurants, die mehr als 25 Cover kochen am Abend. Also die machen da auch locker ihre 100 Gäste.
Cover heißt?
Cover ist ein Gast, also ein Cover, ein Gast. Und da dann eine sehr, 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 inzwischen wieder sehr moderne Designausrichtung des Restaurants, hängt schwer in den 70er Jahren, sehr opulent, sehr bunt, sehr farbig, sehr teppig auch noch. Und aber wirklich ganz, ganz, ganz tolles Restaurant. Also jeder, der sich mal irgendwie wünscht, in ein gutes Restaurant zu gehen und vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung hat, unbedingt das Tantris ausprobieren. Unbedingt.
Wir haben heute natürlich auch einen Gast. Und unser heutiger Gast, Tim...
ist das Eggert?
Nee, ist es nicht. Da kann ich dich beruhigen, der ist es heute tatsächlich nicht. Mhm. Die Eltern lieben diesen Menschen, der heute kommt, deswegen so sehr, weil er oder sie sonntags ja für
seine
sie
Eltern
immer gekocht hat, und zwar als Kind.
Seine Eltern lieben dieses Kind, weil das Kind gekocht hat.
Nicht zuletzt deswegen sonntags. So früh hat er sich schon angefangen, für das Thema Kochen zu begeistern. Das habe ich zumindest schon mal klar artikuliert.
Das ist ja bei mir anders. Ich habe mich ja nie fürs Kochen interessiert. Ich bin ja immer nur in der Küche gewesen, weil ich zu den Kindern gehörte, die keine Hausaufgaben gemacht haben. Und ich musste unter der Aufsicht meiner Mutter Hausaufgaben machen. Und das konnte ich halt in der Küche oder musste ich in der Küche machen, weil meine Mutter währenddessen das Abendbrot vorbereitet hat.
Ach, ja. Und wann fing das an, die Begeisterung?
Also die richtige Begeisterung fing eigentlich wirklich erst an, als ich schon Koch war. Also ich habe immer gerne gekocht, aber ich habe eher gekocht zur Versorgung und habe mir ein bisschen mehr, aber ich habe nie drüber nachgedacht. Aber die richtige Begeisterung fürs Kochen fing erst an im Neal Street Restaurant.
Im?
Neal Street Restaurant.
Das war das Erste?
Ja, das war das Erste. Und da war ich schon Koch, da war ich schon Chef, Demi-Chef.
Wo war das?
In England.
In England. Ja. Unser Koch, der heute kommt, unser Gast, kommt passenderweise zum Thema aus der Stadt Essen. Das wäre so der nächste Hinweis.
Weiter.
Er sagt über seinen Arbeitsplatz, er ist zwar dort, wo er arbeitet, völlig ausgelastet, aber es ist immer noch spannend und es geht immer weiter, denn er kann gestalten, er hat Mitspracherecht bei der Auswahl von Geschirr, von Besteck und von der Tischwäsche. Wir sind ein Weltstadt-Restaurant, sagt er über seinen Arbeitsplatz, zeitlos und trotzdem mit einer ordentlichen Portion Historie.
Bäh. Also das klingt mal ganz interessant, weil jemand kann mal sagen, was ein Arbeitsplatz eigentlich auszeichnet. Mhm. Das können wenige Leute. Mhm. Klingt sehr interessant, aber sagt mir immer noch nichts. Aber ich stehe auch ein bisschen auf der Leitung, muss ich sagen.
Stehst du so sehr auf der Leitung, dass du weißt, was ein Kaisergranat ist?
Ich weiß, was ein Kaisergranat ist.
Ich wusste das nicht. Das ist sein Lieblingsgericht. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, kommt, was das ist?
Sag nochmal, nochmal
jetzt. Ach, guck mal, das ist interessant. Jetzt ist er angespitzt.
Nee, weil da kenne ich nur einen, der das sagt.
Der was sagt?
Dass der Kaisergranat sein Lieblingsprodukt
wirklich?
Ist.
Wirklich?
Ja.
Wer denn?
Ist der Max Stroh aus Berlin.
Nee.
Ist der Einzige, den ich kenne, der liebt das.
Vielleicht kennst du unseren Gast ja heute gar nicht.
Kann sein, aber Max Stroh sagt auch ganz klar, Kaisergranat ist mein Lieblings. Ich wusste auch nicht, dass er aus Essen kommt.
Kann natürlich auch sein, ja eben, siehst du. Kaisergranat, willst du mal kurz erklären, was das ist für die Leute, die es nicht wissen?
Ist eigentlich die edelste Variante, also ich mache es mal platt, ist die edelste Variante eines Gambis.
Das ist sehr
eine Garnele,
ein Kaiserhummer.
Ich sag mal, der Miniaturhummer. Ganz kleiner, frecher Lump irgendwie, der wirklich ein hervorragend leicht süßliches, etwas mürberes Fleisch hat als eine Garnele. Und wirklich, wenn es gut zubereitet ist, auch zurecht. Also der trägt den Namen zurecht.
Und ich glaube, er passt auch sehr gut zu unserem Gast. Es gibt nur eine niedliche Side-Geschichte. Seine Tante mit Namen Bertha hat früher immer für die Familie auch gekocht und er durfte mitkochen und hatte seinen eigenen Topf und sein eigenes Messer. Ist das nicht süß? Vor allem, wenn man bedenkt, was daraus geworden ist.
Also entweder doch, sind deine Hinweise,
einen habe ich noch. Nee, einen habe ich noch. 1999 erster Michelin-Stern. 2000 war er zweiter Aufsteiger des Jahres. 2004 World Gourmet Summit. 2012 der zweite Michelin-Stern, 2014 19 Punkte im Gourmet, 2014 Koch des Jahres im Gourmet und 2019 Koch des Jahres im Der große Restaurant- und Hotelguide. Mehr habe ich jetzt auch wirklich nicht mehr.
Das zeichnet gerade wieder meine unfassbare Ignoranz aus, dass ich jemanden mit der Qualität nicht einordnen kann. Essen, ich weiß es nicht.
Ich denke, du wirst ihn erkennen. Wir holen ihn jetzt einfach mal rein. Ich finde es schön, dass du es nicht weißt. Herzlich willkommen. Kommen Sie nur rein. Nee, er hat mir das Du angeboten. Komm ruhig rein. guckst du jetzt nicht, meinst du, die Ignoranz so groß?
Ich bin verrückt, der Rüfer. Schön. Moin, moin. Och, schön, der Rüfer. Warte, ich muss mal kurz aufstehen. Bitte. Eine Sekunde. Du kommst aus Essen?
Ja, gebürtiger Essener, Ruhrgebiet.
Warum das denn?
Weil Essen die schönste Stadt Deutschlands
ist. Ist das ein Gastgeschenk?
Ich dachte, mit schwarzen Boxen kennst du dich aus.
Ja, also nach dem letzten Mal habe ich mich jetzt entspannt. Beim letzten Mal kam ein ganz deutlich. Komm, nimm Platz, damit wir dich.
Das ist überhaupt mein Gastgeschenk tatsächlich.
Sensationell. Das ist ein Gastgeschenk, da sollen sich die anderen mal ruhig ein Beispiel dran nehmen.
Also ich sehe nur die Flasche und gebe dir recht, also falls das ist mal ein Gastgeschenk. Aufsetzen, hinsetzen und wirken lassen. Moin.
Wir haben den Christoph Rüfer hier.
Hi Christoph.
Hi.
Ja. Hallo. Cool. Was haben wir denn? Herrlich. Ich sehe da schon was. Hier, da. Das ist jetzt natürlich relativ schwer. Im Podcast. Ich kriege hier gerade ein Rindertatar serviert, gekrönt mit kleinen Perlen vom allerfeinsten Kaviar. Da drauf, was ist das? Die Lumpen da drauf?
Ein bisschen Yuzu und Chorizo.
Yuzu und Chorizo?
Yuzu und Calamansi, Entschuldigung, jetzt bin ich auch schon...
Chorizo wollte ich sagen.
Yuzu und Calamansi.
Oh, ihr habt weiterentwickelt.
Ja, also normalerweise servieren wir das tatsächlich mit dem Rote-Bete-Sud und der ist warm. Das ging jetzt hier leider nicht mit rüber zu bringen oder zu transportieren, den warmen Sud, deshalb Kefir-Kapern-Sud.
Wir haben hier eine ganze Orgie. Ich freue mich sehr. Ich bin so ein ganz kleines bisschen angeschlagen. Jetzt habe ich Lust, mich über Essen zu unterhalten.
Oh Gott, Tim, ich bin echt froh, weil wir haben heute richtig was vor. Und
auch wirklich, weil
als du vorhin kurz sagtest.
Ich hatte jetzt keine Lust, so irgendwie irgendwas so Bagatellen oder klare, einfache Dinge, die sowieso sicher sind, nochmal irgendwie verbal unterstützen zu müssen, um das irgendwie. Aber hier habe ich jetzt wirklich jemanden mir gegenüber sitzen, den ich extrem spannend finde. Also Christoph Rüfer, seines Zeichens Küchenchef im Restaurant Herrlin.
Genau.
Achtung, ich glaube, unsere Lieblingsadresse, irgendwann kriegen wir da auch mal eine Clubkarte, im Hotel 4 Jahreszeiten. Für mich, und ich sage das immer so, wir haben in Hamburg zwei wirklich herausragende Köche. Also wir haben viele sehr, sehr gute, wir haben zwei herausragende Köche. Und ich finde, dass diese beiden sich ein Nonstop und sehr schönes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, um den Titel der Nummer 1. Was ich schon gar nicht sagen möchte, weil es das nicht verdient, ein Titel der Nummer 1, weil jeder hat so seine Auslegung der Küche. Der zweite im Bunde wäre für mich Thomas Martin. Darüber hinaus gibt es bei mir in Hamburg
gar nichts. Wo ist der? Was macht der? Ganz kurz.
Thomas Martin ist Küchenchef im Louis C. Jacob.
Ja.
Beide ganz spannende Personen, wenn ich das mal so sagen darf. Wir kommen auch gleich auf dich. So. Als ich Christoph kennengelernt habe, dachte ich erst so, was für eine Schnullerbacke. So ein typischer Hotelkoch, so ein bisschen unsicher am Gast, so ein bisschen Larifari irgendwie so und kulinarisch. Ich konnte ihm nichts abgewinnen in der Kommunikation. Ich werde die Geschichte nachher auch nochmal gleich erzählen. Da hatten wir uns so ein bisschen über Lieblingsgerichte unterhalten, weil ich ganz fasziniert war von deiner Küche, aber auch noch so ein paar Verwirrungen gesehen habe. Also Verwirrung, wo ich sage, das glaube ich bist du, das glaube ich bist du im Hotel und das glaube ich bist du, um eine Wertung zu kochen. Und das war wirklich ganz spannend. Und du bist jemand, der in den letzten 4-5 Jahren, obwohl du 2014 Koch des Jahres warst,
ja, genau,
immer besser wirst. Wirklich. Unfassbar. Und das in dem fortgeschrittenen Alter. Also kein Mensch, der Stillstand hat.
Dann würde ich sagen, begrüßen wir Christoph Rüffer heute bei...
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Ich mach schon mal auf, ne?
Ich bitte dich, oder? Ich bitte. Herzlich willkommen. Sei doch mal ruhig.
Ich weiß nicht, klöppt das jetzt? Keine Ahnung.
Ich dachte, das darf man nicht. Darf man nicht,
aber ich dachte hier Podcast, ich meine, ja, die Zuhörer möchten auch was mit einer
süße Flasche.
Die sehen ja jetzt gerade leider nicht, was wir hier alles machen.
Eigentlich hätte ich gesagt, kein Alkohol heute, weil ich ein bisschen angeschlagen bin, aber das ist ja kein Alkohol in dem klassischen Sinne. Herzlich willkommen, lieber Christoph. Ich freue mich wirklich, wirklich, wirklich sehr. In der Tat war bei mir immer der Wunsch, mal mit Christoph mich privat mal zu treffen. Und irgendwie so richtig den Bogen haben wir nie gefunden. Liegt aber natürlich auch an unseren vielfältigen Beschäftigungsfeldern, in denen wir unterwegs sind. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich, ach Mensch, ein bisschen mehr würde ich ihn schon gerne kennenlernen. Und dann kommt, das ist so wie dieses, man fährt übers lange Wochenende mal weg, fährt nach Hause und sagt, Mensch, das sollten wir häufiger mal machen. Und dann so anderthalb Jahre später ist das nächste Mal, dass man das wieder macht. Freue mich sehr. Ich bin ein ganz großer Bewunderer und muss mich hier noch nicht mehr irgendwie spreizen, um diese Dinge von mir zu geben. Ich schätze seine Küche sehr, ich schätze das Umfeld sehr und ich schätze am meisten, was ich eben schon andeutete, deine Entwicklung sehr. Das ist toll.
Ja, ganz interessant, was du vorhin gesagt hast hier mit Thomas Martin und mir. Also Thomas und ich, heute sind wir sehr gut befreundet. Früher tatsächlich habe ich mich mal bei ihm beworben.
Ach was?
Ja, ich habe mich mal bei ihm beworben als Sous-Chef, wurde nicht angenommen.
Ernsthaft?
Ja, ernsthaft, weil es war nichts frei. Da war Dirk Lutter sein Sous-Chef zu dem Zeitpunkt. Und
das ist auch schon ein paar Jahre her.
Ich verstehe auch, warum er es nicht gemacht hat. Ich würde es auch nicht machen heute. Ich habe auch dazugelernt. Früher war es mir nicht so bewusst. Ich hatte Meisterschule, ich hatte gute Stationen. War immer Chef de Party, war Sous-Chef schon in einem anderen Sternerestaurant und wieso nicht gleich wieder woanders Sous-Chef. Ja. Aber würde ich heute auch nicht so machen. Ich würde eher einen aus der eigenen Mannschaft immer als Sous-Chef befördern oder heranziehen, ja, weil der dann ganz genau die Küche kennt, als jemand von außen holen, der plötzlich Sous-Chef ist und eigentlich noch gar nichts mit der eigenen Küche zu tun hatte. Und heute verstehe ich das. Und
Also war auch für mich immer so ein Weg und Ziel, Leute aus der inneren Mitte heraus sozusagen nach oben zu befördern, weiterzuentwickeln und gerade Führungspositionen eher aus dem inneren Kreis raus zu besetzen. Ich hoffe, das kann man noch ein paar Jahre durchziehen irgendwie, weil es wird ja nicht einfacher in dieser Welt.
Ah, hast du schon aufgehört auszupacken?
Wie meinst du das?
Ja, da ist noch was drin. Gib noch mal her.
Wir müssen noch ganz kurz, Chris, den Sommelier aus der Bullerei, der kam gerade rein. Wir trinken heute hier im Alkohol. Chris, willst du kurz erzählen, was du deinem Chef mitgebracht hast?
Ja, wir haben einen schönen Blend aus dem Languedoc von Chenbleu, welches Tim einer der liebsten Weingüter ist, glaube ich, aus der Region. Wir haben Roussan, Massan und Grenache Blanc, schön kräftig, fett. 9 Monate im Holz gewesen. Das macht dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen mehr Volumen für den Charakter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Also das ist mal wirklich ein opulentes Gastgeschenk. Da freue ich mich sehr drüber. Dieses Gericht übrigens des Tatars, ich wollte das mal sehr nett dir als Kompliment geben und ich glaube, du hast es damals nicht gut aufgefasst. Halte ich für sein bestes Gericht.
Ja, weil Konsistenz, Geschmack, Kreativität, Einmaligkeit.
Naja, weil wenn du jemand sagst, wie Rüffel, dein Tatar mit Kaviar, das ist richtig dein bestes Gericht, dann ist er natürlich, sagt er, ja, aber ich habe doch schon ganz anders kreativ gearbeitet und aufwendig, aber ich habe in meinem Leben so viel Tatar gegessen und gerade auf Empfängen gibt es immer mal hier ein Tatar-Häppchen, da was, immer irgendeine Variation. Aber ich habe noch nie so ein perfekt ausbalanciertes, interessant, geschmacklich in Erinnerung bleibendes Tatar wie eben dieses gegessen und bin da ein riesen Fan von. Und du warst, als ich dir das Kompliment gegeben habe, so, dann danke. Also als ich so nach einem 12-Gang-Menü, wo ich sage, Alter, aber das Tatar, das war lecker. Das ist genauso, als wenn du zu ihm hingehst und sagst, aber die Pommes waren richtig gut.
Weißt du, das so, Bier hat geschmeckt.
So, nee, das ist so, er wollte auch das Rezept vom Tatar damals wissen. Mhm. Ja, aber das ist so eine ganz einfache und simple Geschichte an Zutaten, was da auch drin ist. Da ist überhaupt nicht, das ist keine Hexerei, gar nichts. Da ist ein bisschen Rapsöl, ein bisschen Tabaskus da drin, Ketchup, Senf, bisschen Salz, bisschen Pfeffer und das war's.
Aber das ist ja das, was es ausmacht. Ich bin ja nun wirklich so voll von mir selbst und gehöre wirklich zu den überheblichsten und arrogant will ich nicht sagen, aber selbstbewusstesten Köchen, die man sich nur so vorstellen kann. Aber es gibt immer wieder Zeiten, wo ich auch sowas wie Demut und wirklich auch Talent anerkenne und auch wirklich Unterschiede anerkenne. So ein Gericht könnte ich nicht kochen. Ich könnte mich sehr stark zusammenreißen und könnte sowas visuell noch hinkriegen. Aber das ist das, wo wirklich sich Spreu von Weizen trennt. Da habe ich so 2-3 Favoriten in meinem Freundeskreis, wo du einfach merkst, sie machen genau das Gleiche und trotzdem ist es einfach um Klassen besser. Erste Situation, die ich jemals so deutlich hatte, war beim Kochbuchkochen mit Eckart Witzigmann. Der hat Reste verarbeitet, die da so übrig geblieben sind für die Tafel abends, wo wir noch alle zusammen saßen, noch ein Weinchen getrunken hat. Und der hat einen Serviettenknödelsalat gemacht und wir haben ein Kochbuch gemacht und die Gerichte waren sowieso geil. Aber diese Resteverwertung, was er daraus gemacht hat, das war so Gänsehaut-Moment, wirklich ganz, ganz, ganz faszinierend. Mit Tim Rau habe ich mich schon diverse Male gemessen bei Kitchen Impossible und am Ende des Tages muss ich schon immer sagen, dass er schon echt der geilere Koch ist. Was jetzt überraschend ist und
ich hoffe, er hört jetzt auch zu, ja.
Na, ist er wirklich. Also, und bei dem siehst du ihm auch einfach Qualität. Und das meine ich jetzt, so, und Qualität ist jetzt nicht so, das ist schon ganz anständig, aber jemand, der Hans Haas auch. Hans Haas kann das auch. Ja. Und jemand, der eben solche Gerichte zusammenführen kann und in dieser Perfektion und in dieser Manschigkeit, also Manschi bedeutet bei mir, ist ein anderes Wort für lecker und lecker ist ein blödes Wort eigentlich. Wir haben da so wenig schöne Begriffe im Deutschen für Wohlgeschmack bei Speisen, ohne pomadig zu werden. Lecker, finde ich, ist manchmal, wird dem Gericht nicht gerecht.
Ist wie nett.
Nee, wir haben halt kein anderes Wort. Lecker ist schon, also ich mag das Wort lecker in meiner Küche, aber in der Küche ist das auch lecker, aber halt noch ein drüber.
Christoph, was hast du uns denn da mitgebracht?
Ja. Ich sag manchmal, es muss schmackig sein.
Schmackig.
Es muss, ja.
So, zum Wohl erstmal. Hier haben wir ein kleines Champagner Rosé. Also, ich weiß noch, wie ich das erste Mal was Rosafarbenes zu trinken bestellt habe und ich wurde ausgelacht.
Was war's?
Ja, so ein rosa Sekt oder rosa Prosecco oder so ein Rosé halt irgendwie. Und das war eine Zeit lang, war das so das Getränk des Bauerns. Und inzwischen hat das aber eben auch ein bisschen Einzug. Also ein Rosé durfst du nicht trinken. Also versuch mal im guten Rest, kommt jetzt inzwischen. Aber vor 10 Jahren war Rosé doch eher Puffbrause, oder?
Ja, also vor 10 Jahren war das auf jeden Fall ein absolutes Frauengetränk, Rosé, ne?
Ja.
Rosé hat man immer so, an warmen Tagen hat man einen kleinen Rosé gegessen.
Ja.
Oder getrunken. Aber ja, braucht man nicht. Aber als hier perlendes alkoholisches Kaltgetränk ist das schon schön, Rosé. Rindertartar gibt es mit Kaviar, hier von Altona Kaviar Import, Herr Rüsch. Schmeckt's?
Sehr gut.
Dazu ein Kefir-Kapernsud mit Bohnenkresseöl und obendrauf ein bisschen Jus und Kalamansi, Zitrusnote. Auch wenn es dir heute nicht so gut geht, weil du sagst, du bist angeschlagen, aber ich hoffe, du schmeckst das ganz gut raus.
Ich schmecke das sehr raus. Das liegt aber an meinem Talent. Also, dass ich wirklich so, also ich habe jetzt natürlich nicht die aromatische Nuancierung, die ich sonst so habe, aber ich schmecke immer noch sehr deutlich die Salzigkeit, das spezielle Salz, was dieses Gericht ausmacht und natürlich auch die Säure. Wir haben das neulich mal versucht mit Alexander Herrmann zu definieren. Wie kreierst du ein Gericht?
Ja, also erstmal vom Hauptprodukt ausgehend.
Was ist hier das Hauptprodukt? Rind oder Kaviar?
Nein, Rind. Rind, ganz klar. Rindertartar ist hier das Hauptprodukt. Und so, jetzt sag mal, okay, ich möchte gerne Rindertartar in der Vorspeise machen. Was können wir damit machen?
Ja.
Fallen mir gleich verschiedene Sachen ein. Kaviar ist auf jeden Fall eins davon. Ist eine ganz klassische Kombination.
Warum?
Weil Rindertartar auch gesalzen wird. Kaviar ist von Natur aus gesalzen. Das ist eigentlich das Beste, um Rindertartar auch zu salzen, nämlich mit Kaviar. Ne? Das passt wie die Faust aufs Auge.
Gut, ich kenne jetzt noch kostengünstigere Varianten.
Aber wenn man jetzt sagt, Rindertartar, Kaviar, dann...
Aber kannst du definieren, warum das Salz des Kaviars so gut zum Rindertartar passt?
Es ist halt eine ungleiche oder ungemeine Würzigkeit, die da mit reinspielt. Mhm. Ja, diese Würzigkeit, dass es dieses Rindertartar auch schön rund macht. Mhm. Ja, und dann ist daraus jetzt noch kein Gericht. Also Kaviar und Rindertartar ist jetzt noch kein Gericht. Aber was könnte man daraus jetzt zaubern?
Ja.
So, dann komme ich. Kaviar isst man traditionell eigentlich immer in Russland.
Mhm.
Ja. Jetzt mal hier von der Kreation abgesehen, hätte ich jetzt gesagt, okay, was passt zu Russland? Sauerrahm, rote Beete. Dann hätte ich einen warmen Rote-Bete-Sud angegossen, kleine Sauerrahmeis dazu gemacht, für die Frische auch ein bisschen Zitrone. Und das Ganze kann man nennen Rindertartar auf russische Art.
Also ich finde das immer ganz interessant, wie Gerichte eigentlich entstehen. Das hast du gerade schon gesagt mit dieser Assoziationskette, in welchen aromatischen Welten bewegen wir uns eigentlich. Baut alles hier baut hier sehr intelligent aufeinander auf. So, dass man eben auch diese zusammenführen kann. Weil Kaviar ist ja jetzt für die meisten Leute mit der Kaviar drauf, weil es teuer ist. Aber das unterscheidet eben den Milchproleten von jemandem, der wirklich sich intensiv damit auseinandersetzt. Die Salzigkeit von Kaviar ist wirklich eine ganz eigene. Sie hat was ganz Besonderes. Sie ist ein bisschen, ich nenne es ein bisschen judig und ein bisschen brandig. Sie hat so beide Komponenten in sich drin. Und das passt wirklich hervorragend als sehr deutliche Signatur bei diesem Gericht. Jetzt ist es auch nicht so, dass wir jetzt hier nur einen kleinen Hauch von Kaviar haben, sondern das Tartar wurde mit einer Schicht abgedeckt. Brauchst du auch, um diese Präsenz zu haben. Und auch daran kann man wieder Qualität eines Restaurants erkennen, für die Leute, die sich nicht ganz so auskennen. Die Opulenz, mit dem hier mit einem Produkt gearbeitet wird, bedeutet auch, dass der Geschmack im Vordergrund stehen soll. Manchmal sind ja nur so Produkte drauf, um edler zu wirken. Dann kommen so Verlegenheitskaviar-Krümelchen irgendwo drauf oder Verlegenheitstrüffelchen oder solche Dinge, wo ich immer, wenn ihr es nicht wollt, dann macht es auch nicht. Es gibt ein paar Produkte, die auch eine gewisse Opulenz haben müssen.
Also früher gab es ja auf jeden Fall auch mal den wilden Kaviar aus Russland oder aus Iran. Gibt es aber nicht mehr innerhalb der EU. Importstopp. Ja, die Russen haben bestimmt noch irgendwo ihren wilden Kaviar, die Iraner bestimmt auch. Bloß auch die letzten Jahre hat er natürlich preislich immer mehr Fahrt aufgenommen. Ja, das war verrückt. Hinterher hat ein Gramm aus Jetra 8 Euro im Einkaufspreis, im EK gekostet. Das war also gar nicht mehr an den Gast weiter zu reichen, diesen Preis. Wir müssen ja auch noch was dran verdienen. Und das war dann wirklich nur noch was für Privatleute. Ja? Und dann kam der Zuchtkaviar auf tatsächlich. Und die Anfänge des Zuchtkaviars war eine Katastrophe, weil der sehr modrig geschmeckt hat. Also er war sehr modrig, weil man hat ihn in den Becken gehalten und die haben da nicht richtig klar laufen lassen, das Wasser, sondern das Wasser war schon immer sehr modrig und schlammig und deshalb, das schmeckt man auch dem Kaviar dann an. Jetzt so nach, ich würde mal sagen, locker 8-9 Jahren ist dieser Zuchtkaviar wunderbar. Schmeckt wirklich herausragend gut und deshalb lohnt es sich jetzt auch ein bisschen großzügiger damit umzugehen, weil auch preislich auch für Gastronomen echt attraktiv ist. Ne?
Was wäre jetzt angenommen, dir geht der Kaviar aus? Oder ich habe einen Freund von mir, habe gerade vor 3 Tagen die Geschichte gehört, dass ein uns bekannter Gastronom in Berlin auf einer Pokerrunde war und gewonnen hat. Und der Kontrahent hatte kein Geld mehr und hat ihm Kaviar angeboten. Hatte 1 Kilo Dosen Kaviar da irgendwie in der Tasche dabei. Zufällig. Und hat so gesagt, hier, willst du den haben stattdessen? Und damit konnte er nicht wirklich was anfangen. Und er hat den Versuch an seine Kollegen zu verteilen. Aber die haben alle Danken abgelehnt, weil natürlich sowas wie Kühlkette etc. Herkunft überhaupt nicht zu transportieren war und überhaupt nicht irgendwie zu kontrollieren war und ist dann drauf hängen geblieben. Also da war Kaviar noch ein Zahlungsmittel beim Pokerspiel vor 3 Tagen. Was wäre die Alternative?
Die Alternative wäre jetzt beim Rindertartar zum Beispiel, indem man einfach einen schönen Sauerrahmen Espuma oben drauf macht.
Ein bisschen einfacher. Ich meine, so für die Leute, damit sie verstehen, warum Kaviar drauf ist. Was wäre, du hast kein Kaviar, was brauchst du jetzt für ein Aroma?
Fürs Rindertartar oder?
Für diese Komposition des Gerichtes.
Für die Komposition des Gerichtes brauche ich eigentlich, ich kann den Kaviar auch weglassen und halt wie jetzt hier gemacht auch mit ein bisschen Kefir und Kapern dazu tun. Durch die Kapern habe ich wieder diese Salzigkeit, die auch wieder gut zum Rindertartar passt. Ja. Und das sind kleine Nonpareil-Kapern, die sowieso ein bisschen kräftiger sind, klein, kräftig, schön im Geschmack und das reicht dann eigentlich auch.
Auch ein himmelweiter Unterschied, also ich beschäftige mich gerade mit Salz viel, weil es gab eine Zeit lang, jetzt ebbt jetzt wieder ein bisschen ab, dass du nirgends mehr salzige Hauptgerichte bekommen hast. Die waren alle nur süß-sauer.
Weil?
Keine Ahnung, war so ein allgemein gängiger Geschmack.
Salz ist gut.
Dass da so generell in den Hauptgerichten immer sehr viel süß-sauer sich abgespielt hat. Es war immer eine Fruchtkomponente durch die Geltextur, also durch die, keine Ahnung, was es war, aber es war immer, die Salzigkeit ist verloren. Einfach ein Gericht ohne Salz. Und ich bin ja Norddeutscher, ich kombiniere sehr gerne Frucht mit Salzigen, aber manchmal will ich nur Salz. Und also ich habe es immer die Ketchup-Note genannt. Also, kannst du das bestätigen? Oder?
Ja, ich kann das ungefähr nachvollziehen, was du meinst. Also in meinen Anfängen tatsächlich, ich habe im Menü auch immer irgendwie eine süße Komponente gehabt. Ne? In den Gerichten irgendwas immer, es war lieblich, es war süßlich, ja, auch ein bisschen Säure mit dabei, lasse ich eigentlich in den letzten Jahren komplett weg. Mein Sous-Chef, der hervorragend kocht, 15 Jahre mit mir zusammen jetzt schon, der ist auch aus Mecklenburg-Vorpommern und typisch norddeutsch ist es ja auch wirklich, überall eine Prise Zucker dabei zu machen. Ja. Grünkohl kennen wir auch aus dem Ruhrgebiet, wo ich herkomme. Ne? Aber diese Karamellkartoffeln hier zum Biekebrennen gehen überhaupt nicht.
Geil.
Furchtbar.
Das Beste. Also eben habe ich noch in den höchsten Tönen von dir gesprochen, aber jetzt zeigst du wirklich komplette kulinarische Inkompetenz. Das sind karamellisierte Kartoffeln. Das ist wie Trüffel und Kaviar auf deinem Tartar zusammen.
Nee.
Nur sehr viel Billig. Das ist Religion.
Das ist immer wie dieser Gurkensalat auch hier in Norddeutschland.
Ja, fantastisch.
Immer Zucker da rein.
Ja, fantastisch.
Nein, lass den Zucker weg.
Warum denn?
Ist schlecht für den Körper, für die Gesundheit, lass den Zucker weg.
Gut, wenn ich anfange für die AOK zu arbeiten, dann denke ich drüber nach, was
kannst
schlecht
du Dessert,
für... Aber es ist
Dessert,
ein Genuss. Also ein Genuss. Nein. Also wirklich.
Zum Wiener Schnitzel einen schönen Gurkensalat. Ich glaub, aber bitte lass den Zucker
ja,
weg.
Ja, da ja. Da
Preiselbeeren zum Wiener Schnitzel, das finde ich unverzichtbar.
Weil da Zucker drin ist, oder was?
Nein, weil die auch so eine leichte Bitterkeit, Derbheit haben und so eine, ja, bittere Süße. Das finde ich zum Wiener Schnitzel sehr gut, aber dann brauche ich keinen Zucker noch am Gurkensalat.
Nee, das nicht, aber wenn du den da nicht hast, dann kannst du ein bisschen Zucker an Gurken. Jetzt sei doch nicht so. Ernsthaft.
Du hast auch Zucker an den Tomaten, ne, in der Bullerei.
Also jetzt legst du dir selber gerade dein Podest ab, bitte?
Du hattest auch Zucker an den Tomaten in der Bullerei, ne? Zitrone und Zucker, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, wir haben eine Variante eines Gerichtes, wo wir die Tomaten einlegen, damit wir konstant übers Jahr den gleichen Geschmack haben, was natürlich im Winter nicht ganz so ist. Trotzdem benutzen wir auch Tomaten im Winter. Gänzlich auf die Saison können wir nicht eingehen. Und da sind wir mal drauf eingegangen, diese süß-saure Komponente der Tomate künstlich nachzuarbeiten. Allerdings mit Zucker, ein bisschen Zitronensaft, Lorbeerblättern legen die ein bisschen ein. Und dadurch haben sie halt ganzjährig dieselbe Aromatik, damit der Gast dasselbe Geschmackserlebnis hat. Was bei bestimmten Produkten übers Jahr hinweg relativ schwierig ist. Wir können jetzt auch auf Tomaten verzichten. Aber das ist eine Beigabe bei uns zum Burrata, also in der Form eines Mozzarellas. Und ich finde, es gibt nichts Besseres. Es gibt aber nichts Besseres. Fertig. Da diskutiere ich auch nicht. So, Punkt. Da möchte ich jetzt auch nichts hören. Möchtest Punkt. Du was sagen, lieber Herr Rüfer?
Tim. Zucker und Tomaten.
Naja, wie auch immer. Ich möchte jetzt auch abbrechen, weil jemand, der wirklich karamellisierte Kartoffeln zum Grünkohl als nicht tragbar achtet, das ist einfach so, da müssen wir jetzt auch nicht weiterreden.
Für all diejenigen, die das Urteil anfechten wollen, erzähle ich mal ganz kurz, wer unser Gast en Detail ist. Christoph Rüffer spricht eine kulinarische Sprache, die nicht jeder sprechen kann. Das macht aber nichts, denn wer zu ihm zum Essen kommt, will viel lieber zuhören und noch lieber schmecken. Kurz, man versteht sofort, was einer, der mit 2 Michelin-Sternen und 19 Gourmillon-Punkten sowie 4,5 Fs ausgezeichneter Koch mit seinen kulinarischen Schöpfungen sagen will. Es sei denn, die Gaumenexplosionen, die seine faszinierend pointierten Aromenspieler provozieren, sind so laut, dass man gar nicht anders kann, als den Gehörgang auszuschalten und sich vollends seinen Geschmackssinnen hinzugeben, um zu genießen. Was die Küche von Christoph Rüffer so einzigartig macht, er weiß offenbar sehr präzise, was seine Gäste von einem Besuch im Restaurant Herlin im Viermont Hotel für Jahreszeiten erwarten. Ihm gelingt es, in seiner ohnehin schon grandiosen Küche zusätzliche Glanzlichter zu setzen und damit unseren Erwartungen immer wieder aufs Neue zu übertreffen. Genau auf diese Weise lässt er uns spüren, hier steht der Gast im Mittelpunkt und nicht der Koch. Das, lieber Tim, sind übrigens nicht meine Worte, sondern die der Jury, die Christoph Rüffer gerade zum Koch des Jahres 2020 ernannt haben.
Was?
Dafür sind aber diese Worte meine und nicht weniger als ausgezeichnet gewählt. Herzlich willkommen nochmal Christoph Rüffer bei Fide Gastro. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön, Sebastian. Danke sehr.
Ja, bis der Zeit voraus, ne? 2020.
Ja, also der Titel wird immer fürs darauffolgende Jahr vergeben und jetzt war ja auch gerade in Berlin Gourmillot-Gala. Das erste Mal tatsächlich so eine wunderbare, riesengroße Gala und da wurde Tor Nakamura ausgezeichnet als Koch des Jahres im Gourmillot. Für 2020.
Du oder Toro?
Toro. Ich bin ausgezeichnet worden hier im großen Restaurant und Hotel Guide. Toro im Gourmillot. Und ja, Feinschmecker vergibt auch, Koch des Jahres. Da stehe ich jetzt auch gerade auf der Leitung, wer das geworden ist.
Beschäftigt man sich damit viel?
Nee. Tatsächlich relativ wenig. Man weiß ungefähr, okay, dann und dann kommt der Führer raus und dann guckt man natürlich, was ist es geworden, wo stehen wir dieses Jahr. Ich finde es gut, dass es Restaurantführer insgesamt gibt. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil man natürlich schon eine Menge Arbeit hier investiert in seinen Beruf und auch dass seine Passion ist. Und in Hamburg gibt es laut TripAdvisor locker über 3000 Restaurants. Mhm. Und diese Restaurantführer, die lassen halt einen auch für seine Arbeit aus dieser Masse so ein bisschen mal herausstechen. Und dafür ist das ganz gut.
Ich geh mal auf TripAdvisor und guck mal nach, auf welchem Platz das Herlin ist. Aber ohne Sonderkategorie. Restaurants in Hamburg, TripAdvisor.
Guck mal nach, ich weiß tatsächlich selbst gerade nicht.
Und guck mal nach, was auf Platz 1 ist. Das finde ich.
Das ist also Platz 1 sind wir nicht.
Nee.
Müssen wir auch nicht.
Meine Vermutung, ihr seid so Platz 40.
Kann sein.
Und ich glaube, es sind viele Portugiesen davor.
Warum Portugiesen?
Kein Nein, ich sagte es einfach nur so.
Welche? Nee, unsere Gäste sind nicht so TripAdvisor.
Das meine ich, ja, wollte ich gerade sagen.
Das sind mehr so dann die ja, so ein bisschen Szene mehr gehen und, ja, und auch zu italienischen Restaurants gehen, asiatischen Restaurants. Sie schreiben gerne bei TripAdvisor. Ja,
ist nämlich mir immer aufgefallen, dass du eigentlich den oberen Rängen bei TripAdvisor kaum folgen darf.
Also, und was man zumindest sofort sieht, ist, sie haben die Höchstzahl an den Bewertungen. Das sind immer 5 Sterne. Und dann steht hier, ich kenne mich beim TripAdvisor nicht so aus, Nummer 3 von 3130 Restaurants in Hamburg.
Das ist Herlin.
Steht hier.
Respekt.
Ja.
Echt?
Ja, steht hier.
Gut.
Okay.
Das ist aber überraschend. Finde ich sehr gut.
Ja, sehr, darauf trinken wir manchmal.
Trinken jetzt noch einen Schluck. Da muss ich doch mal meinen Gedanken gut übertragen.
Küche 5 Sterne, Service 5 Sterne, Qualität 4,5 Sterne, Einrichtung 4,5 Sterne.
Der Tag ist gerettet.
Ja, super. Erzähl mal, wenn für jemanden wie mich, ich habe ja mit der ganzen Welt nichts zu tun. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich nichts damit zu tun haben will, sondern ich habe einfach nichts damit zu tun. Du bist ein junger Koch. Du hast angefangen, selbstständig, eigenständig zu arbeiten, 1999.
Selbstständig war ich ja nie.
Nee, also selbstständig, eigenständig meine ich, ja, aber als Küchenchef.
Also bei mir ging es viel früher los, um es mal nochmal ganz kurz zu erzählen. Ich habe meine Eltern, bzw. meine Mutter hatte ein Geschäft für Haushaltswaren, die war selbstständig, hatte ein Haushaltswarengeschäft und eine Kundin von ihr, die kannte jemand zufällig in meinem Hotel in Essen und dann ging es um ein Schulpraktikum. Ich wollte das unbedingt mal als Koch, also in der Küche machen, Schulpraktikum. Und dann hat die ihre Kundin angesprochen, ob das bei ihrem Schwiegersohn in der Küche möglich wäre. Und ja, hat geklappt, dann bin ich dahin, hat mir super gefallen, weil da war Leben in der Küche. Das habe ich gesucht, nicht in der Schule, dieses... Ja, leicht 45 Minuten sitze da und hast Ruhe und alles, ne? Da war Leben, da war Lautstärke, da war Hektik, da war Action. Und das fand ich super. Und nach diesen 3 Wochen Schulpraktikum wusste ich, ich möchte gern Koch werden. Ja, ich gehe nach der 10. Klasse in der Realschule ab. Ich hätte auch noch Abitur tatsächlich machen können von den Zeugnissen her. Aber ich wollte nicht. Und ich habe dann die Lehre gestartet im Sheraton Hotel in Essen. Und das war eine amerikanische Hotelgesellschaft, oder ist es immer noch eine amerikanische Hotelgesellschaft. Und nach dieser Lehre, die mir super gefallen hat und wo ich auch echt einen sehr guten Ausbildungsbetrieb erwischt habe, ist ja auch nicht immer so, aber da habe ich echt viel Glück gehabt, bin ich nach München und habe da auch wieder in einer amerikanischen Hotelgesellschaft angefangen, Marriott. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Da war so 2 Wochen war ich da. Und da habe ich dann schon gemerkt, das ist hier nichts für mich. Das war 1992.
Ja.
Da wurde dann um 17 Uhr schon für ein Abendessen die Teller fertig angerichtet, warm. Und mit Glosche drauf in Hotcar rein. Und ich sagte, aber die Party geht doch erst um 19 Uhr los. Ja, naja, dann nehmen wir das hinterher, das Essen wieder raus, machen die Soße drauf und schicken das. Ja. Und da wusste ich, mir kam es immer darauf an, dass ich noch was lerne. Das war für mich immer das Wichtige. Ich möchte was lernen, ja. Und da habe ich dann gesagt, nee, also hier lernst du nichts. Und dann habe ich mich daran erinnert, es gab damals eine Fernsehsendung, Essen wie Gold in Deutschland. Eigentlich bin ich auch wegen dem Fernsehen zum Kochen gekommen. Und da gab es dann einen Koch, der hieß Otto Koch. Und da bin ich dann hin und habe bei ihm Probe gekocht. Im Anschluss das Vorstandsgespräch geführt, wo er dann auch irgendwie erzählte, er hat 1 Stern und 18 Punkte. Und ich wusste gar nicht, was er meinte.
Ja.
Weil hatte ich überhaupt nichts mit zu tun. Ich dachte, 18 von 100 ist ja wenig. Wusste ja nicht, dass es nur 20 gibt.
Ist auch behindert, ne? Warum eigentlich nur 20?
Ja, keine Ahnung. Wieso nur 20? 20. Ne? Echt, ganz interessante Frage. Warum nur 20?
Also, als man den Gourmio dann gegründet hat, so, und dann verteilen wir Punkte und 20. Wer hat als erstes mal die Idee, 20, also wenn wir jetzt Punkte verteilen würden für irgendwas?
10 oder 100,
ja, würde ich sagen. Nichts anderes. 20. Aber das ist ja wie die Top 50.
Machen wir beim Fide Gastro Award anders.
Ja.
Wir machen 73 Punkte. Ist das
73 ist das Punkte Maß ist, aller Dinge. Ist das Maß aller Dinge. Ist gut, ne?
Ich habe noch nicht getrunken, also, probiere jetzt mal. Aber mir kam es gar nicht auf diese 18 oder wie viele Punkte auch immer an, was er da erzählte, sondern ich habe in diesen Probearbeiten Artischocken geputzt. Und die habe ich in meiner Lehre noch nie gesehen und noch nie geputzt gehabt. Und da habe ich halt die Schocken putzen gelernt. Und ich dachte, hey, ja, hier lernst du was.
Du kranker
ja,
Mensch.
Was ganz Neues. So, und dann habe ich da angefangen. Und so bin ich da reingerutscht. Aber ich habe nicht auch immer nur Punkte oder Sterne gemacht. Ich habe auch mal in ganz normalen Restaurants gekocht. Und die aber dann auch auf Masse geschickt haben. Also 150 Abendessen. Für dich ist das jetzt ein Klacks in der Bullerei. Aber da in dem Restaurant war es schon eine Menge 150 am Abend. Und das wollte ich halt auch mal sehen, wie Masse funktioniert.
Aber also, das zeigt jetzt wirklich, dass da die Karriere auch wirklich vorbereitet ist. Wenn man beim Probearbeiten Artischocken putzen muss und das so geil findet, dass man sagt, ja, das ist genau das, was ich in Zukunft machen möchte, dann hast du echt einen an der Waffel. Also es gibt so Küchen, also Arbeiten in der Küche, die hasse ich. Die hasse ich. Kaisergranat gehört dazu, die zu auszubrechen und Artischocken zu putzen. Artischocken zu putzen, Steckrüben schneiden, kommt auch noch ganz dicht hinten an. Das sind so die Vollpfostenarbeiten, die man immer versucht nicht zu machen. Und du hast gesagt, so Artischocke, yippie, das ist mein Ding, habe ich richtig Bock. Die ledrigen Blätter mit dem Messer, das Stroh, das Ganze, die verfärbten Hände, das fandst du geil.
Ich liebe es.
Du bist ein Kauz.
Ich liebe es.
Du bist ein richtiger Kauz.
Auch Kaisergranat, ganz ehrlich, da, wenn ich mich mit Kaiser beschäftige, ja, und die verlangen halt auch Fingerspitzengefühl beim Ausbrechen, damit man diese rohen Schwänze nicht so zerdrückt. Ja. Weil wenn man die beschädigt, dann werden die auch hinterher nicht mehr in der Pfanne schön gebraten. Mhm. Ja, dann werden die musig und breiicht. Mhm. Also wenn man es einmal falsch anfasst, das Teil, dann ist es vorbei. Trick ist, dass man ihn am ersten, den Panzer so ein bisschen wie so ein Ei quasi, als wenn man so ein Ei versucht so anzuschlagen, quasi die Schale so ein bisschen zu zerdrücken und dann einfach pellen. Viele machen das ja so, brechen den mit beiden Händen den Panzer rechts und links des Schwanzes aus.
Ich versuche mal zusammenzudrücken.
Ich drücke den erst zusammen, dass der so bricht. Ja. Und dann pelle ich den wie ein rohes Frühstücksei.
Ah.
Und da habe ich so viel Spaß dran, auch bei Artischocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit einem kleinen Turniermesser.
Tim ist eher Arti geschockt.
Ganz ehrlich, die Liste wird immer länger. Karamellisierte Kartoffeln.
Sind bei Christoph die Artischocken.
Tim. Was hältst du davon, die einfach in die Fritte zu hauen?
Überhaupt nichts. Ich habe dafür eine buddhistische Ruhe dann, die wirklich mit Feingefühl zu bearbeiten. Und da habe ich enorm viel Spaß.
Ich kenne 2-Sterne-Koch, der haut sie in die Fritten. Wirklich, kein Scheiß. Der nimmt die Dinger einfach und haut sie in die Fritte, gart sie dadurch kurz an.
Fritte ist Fritteuse.
Ja, Fritteuse. Gart sie kurz an, holt sie raus, öffnet den Panzer, sagt, es geht einfacher und innen drin sind sie halt richtig perfekt.
Du, kann man machen.
2 Sterne.
Muss man nicht.
Aber ich meine, du hast 2 Sterne, der 2 Sterne. Ist
letztendlich kommt es. Also der Weg ist eigentlich immer egal, wie man zu einem Ergebnis kommt. Nur das Ergebnis zählt. Ja. Also der das dann hinterher auf dem Teller bewertet und der das testet und die Sterne vergibt, dem interessiert eigentlich gar nicht der Weg, wie das Gericht entstanden ist. Den interessiert nur tatsächlich, was er auf dem Teller vorfindet.
Meinst du? Weil ich habe manchmal ja so diese, ich mache eine Sendung, die heißt Kitchen Impossible und ich hatte den Herrn Rüfer schon...
Die ist von dir?
Ja, Herrn Rüfer schon diverse Male aufgefordert mitzumachen und er kneift. Der Hamburger Posse kneift immer noch.
Der hat keine Zeit. Der macht Küchenschlacht oder Herr Lien?
Er kneift. Ganz deutlich. Aber ist auch verständlich, weil in der eigenen Stadt einen Ruf zu verlieren gegen einen weiteren Lokalpatriot ist natürlich eine ganz heikle Nummer.
Und der Handschuh liegt jetzt ja hier.
Und wenn ich dann nicht...
Findet den Wein auch gerade so gut? Ich war ganz total abgelenkt. Was habt ihr erzählt? Also dieser Aliot von einem Sommelier hier, Aliot, der ist grandios.
Der ist grandios,
der Wein. Also wirklich, Kompliment.
Der Weinsommelier Chris sagte auch zu mir,
internes
Gewächs. Ist ein sehr interessanter Weißwein, den Tim sehr, sehr liebt und er sagte, er hängt ihm sehr am Herzen, also deinem Sommelier. Mhm. Er würde gerne auch was dazu sagen, weil das wirklich was Besonderes ist. Krass intensiven Geschmack.
Habe ich entdeckt auf einer meiner Reisen, irgendwie so wurde mir angeboten und da war ich einfach nur so, war ich schon auf 7:30, also nicht 7:30 im Alkoholkonsum, ich musste schon los und habe nur diesen Schluck, Verabschiedungsschluck noch schnell zu mir genommen und war so, boah, aber der blieb und blieb und blieb und blieb und wurde immer schwuliger im Mund. Und dass ich dann nochmal angerufen habe und dann nochmal rausgefunden habe, was es denn ist.
Wir kriegen auch übrigens ständig Weinkisten zugeschickt, zuletzt von 3 Freunde Weine und noch einen anderen.
Vielen Dank, ich kriege gar nichts geschickt.
Hier zu OMR, weil sie immer hören, dass wir hier Wein trinken. Ja. Also wir sind für sehr viele Staffeln ausgestattet, was zumindest die kulinarische Weingeschichte
angeht. Christoph, was mich von dir wirklich mal reizen würde zu wissen, diese Bewertungsgastronomie. Wie weil ich es wirklich nicht weiß, wie funktioniert das? Du hast alle Ebenen durchgemacht, du hast ein Standing, dass du relativ offen drüber sprechen darfst. Wie funktioniert es? Du bist 1999 Küchenchef geworden im Fährhaus Munkmarsch auf Sylt.
Da waren wir zu zweit, aber mit Alessandro Pape, wir waren so ein Küchenchef, du haben wir das gemacht. Ja. Und zu dem Zeitpunkt wussten wir, wenn wir uns auf diese Gourmet-Schiene als Küchenchefs einlassen, dann lassen wir uns halt auch auf das Spiel der Bewertung ein.
Richtig. Das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich, aber wie funktioniert es? Weil ich kenne Leute, die fahren, wenn die unterwegs sind und so, die fahren nach Haus, weil sie wissen, dass heute Abend die Tester in ihrem Restaurant sind, um bestimmte Dinge. Das heißt immer, es ist alles komplett anonym. Was ich nicht glaube, in bestimmten Bereichen, wenn du erstmal ein spezielles Niveau erreicht hast, weil irgendwann ist es ja doch ein geschlossenes Konsortium. Und wenn du über mehrere Jahre irgendwo warst, also ich weiß es hier von einer Situation des Gourmets, wo der Küchenchef definitiv wusste, dass die Tester an dem heutigen Abend dort zu Gast sind und dementsprechend wurde auch vorbereitet. So. Nicht, dass es vorher schlechter war, weil das impliziert das immer, aber da war die ganze Küchenbrigade hochalert und die wussten exakt, was sie machen und wussten ganz genau, wo sie hinarbeiten müssen. Nicht dieser eine Abend macht ja nicht die Wertung aus, aber da war ganz klar eine Information. Ich stelle mir das immer so vor, es gab mal ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde oder ob ich wirklich dabei war. Ich habe selber in einem Sternenrestaurant gearbeitet. Und früher gab es, ich glaube im Mai war Hamburg fällig, was die Sterne, also was den Michelin angeht. Es gibt immer einen Monat pro Stadt und so wurde es zumindest kommuniziert. Und wenn wir einen einzelnen Herrn bei uns im Restaurant hatten, dann ist der Kellner rausgegangen und hat nach dem Auto mit Karlsruher Kennzeichen gesucht. So, und wenn das da war, dann waren wir zumindest alertiger.
Was ist, wenn es ein Gast war, der zufällig aus Karlsruhe kam?
Aber am Essen ist es so, wenn man über solche Dinge Bescheid weiß, geh alleine essen, fahr mit dem Karlsruher Auto vor, schraub dir irgendwo Kennzeichen ab, leg noch ein Michelin hinten auf die Ablage rein, also ein Guide Michelin, und dann wirst du den besten Abend deines Lebens haben. Oder anonym anrufen, übrigens, heute habt ihr einen Tester. Weißt du, also sich selber, lass mich ja gerne am Flughafen ausrufen. Und so machst du das dann auch. Du rufst anonym in diesem Restaurant, heute Abend kommt ein Tester von Michelin bei euch vorbei, also gebt euch Mühe.
Du bist dann genervt, wenn ich am Flughafen jemanden am Dressing fragt, aber lässt dich gerne am Flughafen ausrufen.
Der hat zwar früher so eine Langeweile hatte.
Das ist, glaube ich, der Text für deinen Grabstein, das finde ich gut. Ich
dachte, das war wichtig. Aber jetzt mal, wie funktioniert das? Erster Stern.
War plötzlich da.
Aber ihr wusstet es doch schon.
Nein.
Gab es jemals für dich in Hamburg eine Überraschung eines Sternenrestaurants, wo du nicht mitgerechnet hast?
Ja.
Ja, welches?
Petit Amour zum Beispiel hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Werte früher war Habinuri tatsächlich auf dem Zettel mit dem Piment in Eppendorf ohne Stern. Als er einen Stern hatte, sind alle hingepilgert und heute auch weiterhin und der kocht fantastisch. Mhm. Aber ohne Stern hatte ich das Piment als eins von vielen Restaurants auf dem Schirm, aber nicht speziell. Tatsächlich ist es so, dass ich denke mal, viele Küchenchefs.
Also nochmal, wir meinen jetzt nicht gerechtfertigt, sondern einfach, man hat es nicht auf der Uhr, ne?
Nein, man hat es nicht auf der Uhr. Also gerechtfertigt ist es auf jeden Fall. Nur man hat es ohne Stern, also plötzlich wurde das Restaurant besternt und sagt, ach guck mal, der hat einen Stern gekriegt. Aber er war jetzt nicht als heißer Anwärter für einen Stern oder so, ne? Also ich glaube, da gibt es heutzutage sehr viele, die eigentlich nicht heiße Anwärter auf einen Stern sind. Und plötzlich kriegt dieses Restaurant einen Stern. Und dann sticht es natürlich, wie ich vorhin schon auch sagte, so ein bisschen heraus und dann sagt man, oh guck mal, der hat einen Stern, da gehst du mal hin, wenn du mal in der Nähe bist, da gehst du mal essen. Ne?
Also ich hätte immer gedacht...
Max Strohe, Toulouse-Lautrec zum Beispiel, ne? Hatte ich nie auf dem Schirm, Toulouse-Lautrec.
Ja? 17 Punkte.
Ja, und aufgrund dieser Bewertung halt sagst du, oh guck mal, der muss ja richtig gut kochen. Und jetzt waren wir bei ihm. Mit dem Team.
Hat er da?
Fantastisch gegessen.
Sehr gut. Einer meiner Lieblingsköche gerade. Einer der jungen Lieblingsköche, weil noch nicht zu philosophisch unterwegs. Und mit einem sehr klaren, identifizierbaren Küchenstil, der hier und da vielleicht noch Schrauben benötigt und so. Aber wir reden jetzt hier von Marginalkritik. Ne? Nichts.
Sardine auf Toast.
Ja.
Das war der erste Happen des Abends. Sardine auf Toast. Und der war so grandios, der hat sich bei mir wirklich in Gedächtnis eingebrannt. Und das sind die kulinarischen Glücksmomente, ne?
Hattet ihr den Kaisergranat?
Kaisergranat hat er nicht hat am er nicht? Tag. Nee, hat
der
er
nicht Hund. Auf der Karte. Der Hund.
Hat er nicht auf
hat
der Karte.
Hat er mit Absicht gemacht, leider damit nicht. Du nicht kopierst. Weil wirklich ein sensationelles Kaisergranatgericht. Einfach nur ein Kaisergranat in einem unfassbar aromatisch dichten Sud, also Soße, mit einer so wunderbar leichten Curry-Nuancierung. Und ich hasse Curry in allen Varianten. Ich finde das ganz fürchterlich, außer authentisch. Aber ansonsten kannst du mich mit Curry jagen.
Und weil? Geschmack? Oder Schärfe? Farbe?
Ich weiß nicht, da gibt es immer ein Gewürz, was für mich so ein bisschen nach Kellerkiste schmeckt, irgendwie in diesen, in den Banalpulvern. Es gibt für mich ganz wenig Currypulver, die man wirklich kaufen kann. Wir machen heute eine Werbesendung, kann ich immer nur empfehlen, Ingo Holland. Wirklich jemand, der sich sehr dezidiert damit auseinandersetzt und ganz fantastische Mischungen macht, die auch dem Amateur großartige Endergebnisse liefern, wenn du nicht genau weißt, was ein Curry ist. Aber das Gericht ist wirklich Hammer und ich mag den sehr. Also den finde
ich habe den kopiert. Aber schon seit 1999, weil seitdem mache ich eigentlich Kaisergranat regelmäßig auf der Karte und ich liebe den. Wie Sebastian vorhin schon sagte, das ist eigentlich eins meiner Lieblingsprodukte. Preislich jetzt wirklich in absoluten Höhen und tatsächlich vor 3-4 Jahren kam mal ein Herr von den Färöer Inseln zu uns, Gunnar Simonsen, und der brachte lebenden Kaisergranat mit. Hat die bis dato noch nicht gesehen, ne? Sonst liegen die auf Eis oder so. Und der brachte lebenden Kaisergranat mit in der Box. Alle so hochgestellt, ja, per Luftfracht. Sensationelle Ware. Wirklich sensationelle Ware.
Ist natürlich in Zeiten davon, wo man überlegt, klimaneutral zu reisen, relativ schwierig zu transportieren. Aber es ist unsere Form der Kunst. Also das darf man eben auch nicht außer Acht lassen.
Man versucht ja immer auch so regional wie möglich zu sein, ne? Aber der Kaisergranat, der geht nun mal nicht aus der Elbe raus. Also in der Elbe gibt es keinen, ne? Das ist nun mal so. Und Nordsee auch
schwierig. Chinesischen Flusskrebs haben wir jetzt.
Und, ja, vielleicht das. Aber dafür ist wirklich für dieses Lebensmittel ist wirklich jede Reise es wert.
Reden wir gleich noch drüber. Du eierst rum. Du, 1999.
Bewertung wolltest du eigentlich wissen, ja, mit Cheftester. Wir sind abgeschweift.
Er vergisst einfach nichts. Ne?
Nee, weil es interessiert mich wirklich brennend, wie wie dieser Prozess funktioniert. Man kocht gut, man freut sich, man weiß. Natürlich hört man auch den Straßengossip. Man hört die Kollegen, die sagen, ey, das ist echt toll. Wollt ihr einen Stern? Also die Fragen werden ja gestellt. Dann gibt man sich Mühe.
Von wem werden diese?
Einfach nur jetzt zur Straße. Ist jetzt noch nicht offiziell ist, aber man merkt ja, dass man da was Besonderes schafft. Man spürt das anhand der Reaktion der Gäste.
Gibt es da jemanden, den ihr aktuell kennt, wo ihr sagt, der will einen? Das hört man auf der Straße? Oder sagt man sowas jetzt
nicht? Ja, in Hamburg kenne ich einen, ja.
Sagt man das nicht?
Ich glaube, Fabio Hebel. Fabio Hebel möchte den Stern.
Ja, kann durchaus sein.
So, das glaube ich. Also ich glaube, der hat sich das auf die Fahne geschrieben, der möchte einen. Mhm. So, weiß auch noch nicht, ob es funktioniert. Und das meine ich nicht negativ oder positiv werten, weil ich noch nicht beurteilen kann, warum es den Stern gibt. Also in einigen herausragenden Küchen spürst du es sofort, weil sie wirklich... Aber nochmal, Geschmack ist subjektiv. Spüre ich das sofort, weil ich denke, ja. Yeah. Und bei anderen Küchen denke ich manchmal... Och, Mensch, so ein bisschen Eigenständigkeit wäre auch ganz spannend. Und einfach nur lecker kochen reicht in meinen Augen halt nicht. Ich finde einfach lecker kochen mit einer eigenen Philosophie oder mit einem eigenen Gedankengut wäre ganz schön. Ich finde, es sind gerade in dieser Ein-Sterner-Gastronomie-Verhältnis viele Kopisten unterwegs.
Ja, da muss ich aber auch sagen, wenn du zum Beispiel, das habe ich auch gemerkt, wenn du jahrelang auch mal in guten Läden gekocht hast, wo du sagst, also damals als ich so die Lehr- und Wanderjahre hatte, gab es tatsächlich nur drei Restaurants mit 3 Sternen und 14 Restaurants mit 2 Sternen. Mehr gab es da nicht. Heutzutage sind es 10 mit 3 und über 40 mit 2. Also heute ist die Auswahl wesentlich größer. Damals war die Auswahl verdammt gering und du hattest echt ein Schwein und hast dich ein Loch im Bauch gefreut, wenn du in einem dieser Restaurants eine Stelle ergattert hast.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch alles da investiert, und auch möglichst, um auch möglichst viel zu lernen.
Ja. Welche Dreier waren das?
Schwarzwaldstube, Jean-Claude Bourgueil im Schiffchen und Witzigmann. Der hatte auch 3 zu dem Zeitpunkt, das war 1992, 93 so, und dann habe ich mal mein Lehr- und Wanderjahr begonnen. Und diese 3 hatten dann diese 3 Sterne. Und da kamst du eigentlich, aus der Lehre kamst du gar nicht ran. Keine Chance. Also erstmal musstest du so ein bisschen rumgucken, wo was gibt. Und dann war ich bei Otto Koch Und er erzählte mir das und dann kommt man in diesen Alltag und in diesen Betrieb da rein und lernt und schaut und kriegt dann von den Kollegen mit, okay, das ist hier wirklich was ganz Besonderes, ne? Die haben einen Stern und was heißt das? Dann fragt man das mal nach, ne? Was ist denn das Maximum, wenn hier einer ist, was ist das Maximum? Ja, drei. Und es gibt nur drei Restaurants davon. Und ich sage, ja, kann man sich da bewerben? Kommt man einfach so hin? Nee, da hast du keine Chance. Da muss ich jetzt erstmal wirklich hier richtig ein paar Jahre investieren und dann kannst du vielleicht mal überlegen, dich da zu bewerben. Und selbst dann hast du eine ganz geringe Chance, da angenommen zu werden, weil da bewerben sich jede Menge. Die haben eine Warteliste und das dauert.
Ist ja eigentlich ist ein dummer Gedanke. Wenn ich das so jetzt mal auf Fußball übertrage, dann ist das so, du bist FC Bayern München, hast aber keine Jugendabteilung. Kaufst du einfach nur das Beste vom Markt weg, was andere in die Ausbildung investiert haben. Weißt du, ich nehm die Leute erst, wenn sie fertig sind.
Aber letztendlich ist es ja so. Also Bayern hat auch eine Jugendabteilung, aber wie viele junge Spieler tatsächlich aus der Jugendabteilung schaffen es in die erste Mannschaft rein?
Du darfst nie ein Statement von mir mit einer Gegenfrage beantworten, weil dann kenne ich mich schon nicht mehr aus. Ich habe gar keine Ahnung von
ist
so.
Ist auch egal.
Ich dachte nur, es ist ein schönes Argument.
Aber ich hatte damals Müller. Auch so ein bisschen Blut geleckt.
Müller ist von Bayern, glaube ich, oder?
Ja, war vor 50 Jahren schon so und heute auch.
Ja. Ja.
Oliver Kahn.
Auch.
Also Oliver Kahn ist ein...
Jugendabteilung.
Siehste? Philipp Lahm.
Nee, Oliver Kahn kam aus Karlsruhe tatsächlich.
Stimmt. Da hat J.J. Okocha das Schönste.
Lass uns über Kulinarik reden. Ich oute mich hier gerade als total...
Ist egal.
Und also Stern, wie funktioniert's?
Wie funktioniert
es? Aber rum.
Also du musst gut einkaufen, ja. Du musst gute Produkte einkaufen.
Das habe ich nicht gefragt.
Das ist A und O. Wie ein Stern funktioniert.
Wie funktioniert das? Also du kochst da lecker deinen Teller raus und, genau. dann kriegst du, kommt das Heft raus und dann steht da drin, hat einen Stern, fertig. Da gibt es keine Informationen drüber vor, es wird kein Gespräch geführt, man sagt nicht, Mensch, sieht gut aus, was können wir machen, was können wir tun? Wie funktioniert das?
Früher war es tatsächlich so, das Buch kam irgendwann im November, Dezember raus, vorher gab es keine Informationen. Ja. Das Buch ist einfach erschienen, eine kurze Pressemitteilung und das war's. Und seit ein paar Jahren gibt es eine große Gala, die war bisher in Berlin, die ist nächstes Jahr tatsächlich in Hamburg im März. Und da sind dann die ausgezeichnet werden, eigentlich eingeladen. Und dann weiß man schon, wenn man eingeladen ist, also irgendwas passiert da. Ich bin tatsächlich mit diesem zweiten Stern vor dieser Gala, bevor die diese Gala begonnen haben in Berlin zu veranstalten, bin ich vorher ausgezeichnet worden. Deshalb, ich kann dir auch nie genau sagen, wie es dann bei dieser Michelin-Gala aussieht. Ich wurde nie eingeladen,
aber
war nie dabei.
Kommuniziert ihr untereinander? Weil ich weiß von einem Koch, der schon auch ein Nachtgespräch führen kann, wenn es ob des dritten Sterns, den er nicht bekommt, dass er schon hinterfragt hat, woran es denn liegt. Weil seines Erachtens wären es 2 Sterne und sie mit einer sehr dezidierten Kritik ankommen konnten, wo er auch deren Meinung war. Also wo er auch gesagt hat, stimmt, alles klar, das verstehe ich.
Gibt es. Du kannst ja bei Michelin auch anfragen, telefonisch, oder du kannst auch hinfahren und dich dort rüber informieren.
Ich auch?
Du wahrscheinlich auch.
Also ich fange das Gespräch auch nett an, warum ich keinen Stern habe. Also nicht gleich 2.
Ja, so gleich nach 2 zu fragen, das ist jetzt vielleicht dann doch. Also man fängt ja wirklich erstmal mit einem an.
Warum
also ich keine nein, Entschuldigung, das stimmt nicht. Es gibt tatsächlich auch Köche, die starten und die springen sofort auf 2, weil die so gut sind.
Kevin, 3.
Ja, aber nicht von 0 auf 3.
Hamburg,
also erst 1 Stern, dann 2 Sterne, dann 3 Sterne, dann ist er umgezogen mit seinem Restaurant, hat eigentlich nichts verändert an seiner Küche, hat sein komplettes Team mitgenommen. Ja, wieso sollte er dann, wenn er eh schon mal 3 Sterne hatte und nichts verändert hat, nicht sofort auch wieder 3 kochen?
Wie siehst du das? Ich war jetzt gerade bei Kitchen Impossible unterwegs und in der Jury, Aubert Stiel.
Ja, Marc Heberlin.
In der Jury saß Marc Heberlin. Und ich sehe den und denke so, wow, so, das war für mich iconic. Ist gerade von 3 auf 2 Sterne runtergestuft worden, nach 50 Jahren. Wie siehst du das?
Tragisch. Für niemanden sehr tragisch.
Gerechtfertigt?
Keine Ahnung, ich war nicht beim Essen. Also da, ich glaube, das kann man nur beurteilen tatsächlich, wenn man da essen war. Und viele, glaube ich, zerreißen sich im Mund. Ah, guck mal, der hat jetzt nur noch 2 oder so. Es geht gar nicht um dieses nur noch, weil 2 immer noch herausragend für die Kühe sind.
Ja.
Ja, also ich bin, als ich von 1 auf 2 bin, haben wir ja Putzbäume geschlagen. Wir haben uns eine Woche mit Champagner besoffen.
Ja.
Aber also für mich ist das das Nonplusultra. Für ihn ist es jetzt ein Rückschritt, weil wenn du 50 Jahre natürlich 3 Sterne hast, ist es erstmal schwer, wenn du nur noch 2 hast. Aber 2 ist trotzdem richtig, richtig gut.
Was passiert, wenn du 1 Stern kriegst?
werde ich mich wahrscheinlich auch erstmal eine Woche besaufen und dann was Härteres trinken.
Ja.
Weil, aber damit muss
warum?
Man...
Warum?
Ja, weil es eine
Der Laden ist voll, die Gäste sind zufrieden, es läuft alles
brillant. Ja, weil es trotzdem das schade ist, eine Auszeichnung abzugeben. Aber man muss dann eigentlich auch objektiv sagen, alles, was hochgeht, kann auch irgendwann mal runtergehen. Die Möglichkeit besteht.
Ja.
Hier in Hamburg, als es die Abstimmung gab, Olympiade ja oder nein, haben sich plötzlich alle dafür entschieden, nein, möchten wir nicht. Und die Politik war total überrascht. Ja, wie? Haben wir gar nicht mit gerechnet. Ja, ja, hör mal, wenn du das zur Abstimmung bringst, musst du auch damit rechnen können, dass du mal nein kriegst.
Ja gut, aber es hat ja andere, es wird ja von außen anders wahrgenommen. Ich bin der Meinung, dass jemand wie Marc Heberlin, der 50 Jahre lang 3 Sterne hatte, der einer auch der Lichtgestalten der gesamten Industrie, Gastronomie und Kulinarik ist, das über Jahre geschafft hat. Und wir haben eine Entwicklung derzeitig in der Kulinarik. Du kannst kaum dieselbe Tellersprache überlebt kaum 1-2 Jahre. Es kommt immer wieder was Neues. Also das ist ein, du musst ständig an deiner Stilistik arbeiten. Du musst ständig definieren. Du und auch Thomas Martin, ihr reduziert euch gerade wieder sehr, sehr klar. Vorher wart ihr auch beide verspielter. Jetzt werdet ihr immer klarer und fokussierter wieder auf eine Tellersprache als in der Produktauswahl, auch als in der Aromatik. Es ist weniger und dadurch mehr kreativ. Es ist mehr bekannt in der Produktauswahl und der Aromen zusammen vor, als
Fremdwahrnehmung?
Nee, in Exotik in der Auswahl der Produkte. Und dadurch werdet ihr klarer zu beurteilen. Ihr geht ein größeres Risiko ein, weil das sind Dinge, die ich beurteilen kann. Wenn du mir eine thailändische Tom Kha Gai hinlegst, kann ich das nicht beurteilen, weil ich nicht weiß, was eine gute Tom Kha Gai ist.
Was ist denn eine Tom Kha Gai?
Eine Zitronengrassuppe.
Danke.
Mit Hühnchen.
Wenn du mir die hinstellst, sag ich, ja, schmeckt mir. Aber ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht, weil ich noch nie damit konfrontiert. Vom Herkunftsland habe ich das einfach nicht. Und wenn so jemand wie der Marc Heberlin 50 Jahre lang diese Arbeit macht und 50 Jahre lang all unsere Teller so mit beeinflusst hat, ist es eine absolut Unverschämtheit in meinen Augen, wirklich, egal was er gerade kocht, ihm auf 2 Sterne runter zu reduzieren. Wenn das passiert bei so jemandem, gibt es für mich eigentlich nur eins in der Hall of Fame. Nehm ihn raus aus der Wertung, weil natürlich wird er älter. Natürlich hat nicht mehr den Bezug zu dieser jetzigen, modernen, zeitgenössischen Gastronomie, wo eben sehr exotisch, sehr extrem, sehr süß, sauer, alles Dinge, die gar nicht in der französischen Kulinarik so stattfinden. Da kann er nicht mithalten. Das ist so, als wenn wir sagen würden, Franz Beckenbauer ist kein guter Fußballer. Franz Beckenbauer oder ein nicht so geiler Fußballer, wie er war, Franz Beckenbauer mit dem Fußball der heutigen Zeit. Könnte das nicht mehr? Der ist athletischer, aggressiver, dynamischer geworden. Ähnlich ist auch die Küche. Und wenn jemand das nicht nur 1-2 Jahre gemacht hat, sondern über so einen langen Zeitraum, nimm ihn raus aus der Wertung, beschütz ihn vor der negativen Situation des Abwertens, weil es auf der einen Seite ist es eben das Gossip, also das
aber rausnehmen aus der Wertung ist quasi auch schon eine Abwertung. Also wenn ihr sagst, hör mal, dieses Jahr verteilen wir den mal gar nicht. Ja klar, es ist eigentlich auch schon nach 50 Jahren. Ist es fast
pack
auch
ihn
schon.
In die Hall of Fame.
Aber,
3 Sterne forever.
Aber deshalb sagte ich ja vorhin, ich fand es sehr tragisch. Und es ist bei jedem tragisch, nicht nur bei ihm mit den 50 Jahren, sondern bei jedem ist es eigentlich tragisch, der von 3 auf 2, das gab es auch mal in Deutschland, Heinz Winkler hat es auch mal erwischt, von 3 auf 2 runter. Und das ist dann tragisch, ja. Das ist auch fürs Geschäft ist das wirklich ein großer Knacks, das ist ein Knackpunkt. Dann kann man nur immer hoffen, dass die Stammgäste immer einem die Treue halten, dass sie immer weiterkommen, ja. Und das einerseits ist es ja das Gute, andererseits manchmal auch das Schlechte, ne? Beim Doktortitel, den machst du einmal und trägst ihn dein Leben lang. Oder du hast Schmuh gemacht. Ne? Ja, da musst du ja denken, irgendwann geht mal jemand deine Doktorarbeit durch. Ja. Aber du machst ihn einmal und darfst dich dein Leben lang Doktor nennen. Mhm. Bei uns ist es so, du musst es jedes Jahr machen. Und jetzt hoffe ich, und ich drücke ihm auch die Daumen, dass er es so gut macht, dass dann im nächsten Jahr wieder die 3 Sterne leuchten.
Ja, aber
gab es, ne? Das gab es bei Jean-Claude Bourgeois zum Beispiel, meine ich, gab es das sogar mal. Der wurde auch mal abgewertet ein Jahr und dann hat er im nächsten Jahr wieder so grandios aufgekocht, dann hat er die 3 Sterne wieder bekommen. Und, aber es ist natürlich ein Spiel, auf das man sich einlässt und man muss jedes Jahr wieder neu dahinter sein. Man darf sich nicht ausruhen, nicht mal ein Jahr darf man sich ausruhen, sondern muss eigentlich immer gucken, dass es top war, dass man Topware einkauft und bekommt auch. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Ne? Bestellst einen schönen Steinbutt, ja, und dann sagt dein Lieferant, nee, war Sturm, keiner ist rausgefahren, kriegst nix. Mhm. So, das ist schon ein Problem. Mhm. Ne? So, also erstmal auch die Topware zu kaufen, einzukaufen, immer genügend Mitarbeiter zu haben, die damit auch verstehen, damit umzugehen, die auch zu trainieren, dass du immer ambitioniert und auch sehr, sehr, sehr wissbegierige Mitarbeiter hast. Und dann natürlich auch Geschmack letztendlich ist immer ein bisschen subjektiv.
Ich hätte jetzt gerne eine Antwort, die, wenn es geht, nicht...
Ich darf nochmal.
Ja, klar. Die, wenn es geht, nicht PR-technisch ist, sondern die sehr ehrlich ist. Wie motivierst du dich und
wie ich mich motiviere?
Ja, wie motivierst du dich tagtäglich immer wieder dich mit dieser Energie an den Herd zu stellen, wenn du eigentlich nur noch bestätigst?
Weil ich Spaß am Kochen habe, Punkt. Weil du vorhin so in Frage gestellt hast, wieso putzen du so gerne die Schocken Kaisergranat?
Ja, das ist verrückt.
Ich habe da Spaß dran. Das ist, andere haben Spaß, sich ein schönes Auto zu kaufen und mit möglichst viel PS und dann zum Nürburgring zu fahren und da die Sau rauszulassen. Ich habe Spaß an Artischocke, ich habe Spaß an Pfifferlingputzen, ich habe Spaß an schöne Steinpilze, kleine Champagnerkorken, ich habe Spaß an schönen Blattspinat. Also simple Sachen.
Stein zu machen. Spinat bin ich sofort wieder im Rennen. Pfifferlinge kommt in die Artischockenkiste. Liebe Jungs und Mitarbeiter und Kollegen von Herrn Christoph Rüfer, sollte die Saison wieder aufkommen und es gibt wieder reichlich Artischocken und Pfifferlinge zu putzen und Kaisergranat auszulösen. Wir haben es hier gerade hochoffiziell, er macht das wahnsinnig gerne. Gibt ihm die Arbeit, er freut sich so dran und es ist eine ganz große Leidenschaft. Ihr macht ihm Geschenke damit.
Früher kamen Artischocken ja immer nur aus Frankreich, aus warmen Ländern, Spanien, auch Italien. Tatsächlich werden jetzt auch hier in Norddeutschland angebaut. Mhm. Es gibt hier einen Food Scout, Bernd Sauter Gedeke, ja, und Essbare Landschaften. Und die bauen tatsächlich Artischocken in Schleswig-Holstein an. Siehste. Und da kriegt man einen Traum von Artischocken im Sommer.
Bernd Sauter und ich sind auch in besondere Beziehung. Ich glaube, er hält mich für einen kompletten Vollpfosten.
Was?
Ja, ja.
Aber ist das so?
Ja, Bernd, ja.
Warum?
Ja, das frage ich mich das auch, aber wir mögen uns so trotzdem. Liebst. Aber nein, das ist ganz spannend. Das ist mal so einer der Menschen, wo ich sage, auch mehr davon in der Gastronomie.
Also Bernd ist ja so ein Kuriosum, der biegt manchmal mit Dingen um die Ecke. Ja. Maulbeeren hat er mir jetzt mitgebracht. Da habe ich geguckt, sag mal, was mache ich damit? Beziehungsweise wie mache ich das? Und jetzt wird es wieder spannend. Ja. Weil da lernst du wieder was.
Ja.
Das aber, ist für mich immer noch spannend.
Aber das ist wirklich so ein Food Scout, der so ein bisschen im Rahmen der Nordic Küchenentwicklung ja, sehr präsent ist, sich sehr stark wieder für den Anbau alter Gemüsesorten einsetzt. Und jetzt reden wir mal mehr als nur die lilafarbene Karotte, sondern sich wirklich intensiv auseinandersetzt, teilweise mit einer Begeisterung bei uns in die Küche kommt und uns irgendwas anbietet und ich sage, naja, schmeckt halt grün. Und er so, nein, wie kannst du das sagen? Dahinter die leichte Nuancierung, merkst du nicht die anderen Ananasnote und ich sage, ich gebe dir gleich Ananasnote.
Du fragst das natürlich auch provokant, ne?
Ja, ja, die aber
der arme Kerl.
Und ich glaube wirklich dadurch, dass ich eben auch nicht einfach nur
wenn du das so zu Bernd sagst, ja, das wäre so, als würdest du deinem Sommelier sagen, hier der Aliot, der ist aber lecker.
Ja, ja.
Lecker, aber, einfach nur
was
lecker.
Wer oder was ist ein Aliot?
Nein, da steckt noch viel mehr dahinter.
Ja? Nee, aber das meine ich eben so und ich glaube, er hält mich echt für einen Vollidioten, aber nett, also ganz liebevoll, ne? Und er weiß ja, dass ich auch brenne und dass meine simple Sichtweise, manchmal auch ein Kern einer Wahrheit in sich trägt, aber hin und wieder mir ein bisschen Bildung auch ganz gut zu Gesichte stehen würde.
Aber ihr beiden seid unfreiwillig in genau die richtige Richtung heute gegangen, die ich euch treiben wollte. Wir haben so viele Zuschriften immer tatsächlich. Vielen Dank nochmal dafür. Wir bemühen uns immer alles zu beantworten und auch zu thematisieren. Und es wird so oft gefragt, wie entstehen eigentlich Gerichte? Also wie setzen sich Sterneköche, Köche, Gastronomen zusammen? Mit wem setzen sie sich zusammen? Wie lange dauert sowas? Und aus diesem Grunde, lieber Tim und lieber Christoph, habe ich für euch heute etwas vorbereitet. Und zwar, dass die Entstehung eines Fiete-Gastro-Menüs in drei Gängen. Und für jeden Gang hat Fiete es geschafft, Paten zu organisieren. Und zwar für die Vorspeise, für die Hauptspeise und für das Dessert. Ich sage jetzt nicht, wer für was steht, aber wir werden gleich von drei Menschen
etwas hören, die euch anleiten, was ihr in die jeweiligen Gänge mit reinzaubern sollt. Wir haben die Jungs von Salt and Silver, die Pate stehen. Wir haben Toru Nakamura, der für einen Gang Pate steht. Und wir haben Marco De Andrea, der für einen Gang Pate steht. Und ich werde euch jetzt diese Zettel hier verpassen. Und dann werden wir heute mal live ein Fite Gastro Dreigang-Menü kreieren. Beziehungsweise wir beide, damit unsere Hörer mal mitbekommen, wie Tim Melzer und Christoph Rüfer gemeinsam an so ein Menü rangehen. Und ihr dürft bestimmen, mit welchem Gang ihr anfangen wollt. Und dann bekommt ihr die geheime Zutat von einem der eben drei genannten.
Aber wir machen alle drei jetzt.
Ihr macht alle drei jetzt?
Ja, oder? Ja. Oh, also jeder macht alle drei, ne? Ja.
Ihr beide zusammen.
Ah, ja. Ne? Wir bleiben unserer Linie ein bisschen treu. Ihr wir versuchen zusammen. Uns jetzt nicht anzupassen, dem jeweils anderen.
Nein, überhaupt nicht. Ich möchte gerne, dass ihr beide einen kreativen Prozess startet.
Vorspeise.
Wie ein Menü entsteht. Vorspeise. Dann bitte spitzt die Ohren. Das ist zur Vorspeise an euch herangetragen worden.
Hallo lieber Tim, lieber Sebastian, lieber Christoph, hier ist Cosi von Salt and Silver und ich habe heute die große Ehre, euer Pate zu sein für die Vorspeise. Ist gut, ist gut. Wir kommen ja aus dem Bereich Lateinamerika und kennen uns ganz gut mit Chilis aus, deswegen habe ich mich als Zutat für euer Menü, für die Vorspeise, für die Chipotle Chili entschieden. Chipotle Chili ist eigentlich eine überreife und getrocknete Jalapeno Chili, wird dann geräuchert. Und bringt natürlich neben der Rauchigkeit so ein bisschen erdige Töne und sehr viel schokoladige Töne mit. Nebenbei ist sie natürlich auch noch ein bisschen scharf, aber wir stehen ja auf ein bisschen Bums in unseren Gerichten und wissen damit umzugehen. Kleiner Tipp, Hitze oder Kälte oder Fett. Bin gespannt, was ihr daraus macht. Viel Spaß.
Verstanden?
Natürlich, ja. Ich bin ja nicht doof.
Worauf ich hinaus will?
Ja. Gut.
Ja, dann fang doch mal an. Ich will selbst was lernen. Schon
fertig,
oder?
Ich bin fertig, ja.
Fertig?
Ja.
Also, Wahnsinn. Das ist ein Miteinander, kein Gegeneinander, ne?
Aber wir arbeiten jetzt zusammen.
Ja, ihr kreiert ein Fite Gastro-Menü zusammen.
Zusammen. Ah, okay.
Zusammen. Okay. Ja. Ihr überlegt euch jetzt, jetzt hat er das gesagt und das, wer hat denn das?
Also in der Tat, so wie er es gerade angesagt hat, Chipotle, fand ich sehr interessant. Überreif und getrocknet. Ich wusste nicht, dass sie überreif ist, aber das, was er jetzt gesagt hat, erdig, rauchig, schokoladig, bietet mir natürlich eine gewisse Welt an. Jetzt überlege ich persönlich gerade, wann habe ich das letzte Mal wirklich lecker scharf gegessen. Das ist bei mir gerade erst 3 Tage her, deshalb werde ich auch das Gericht jetzt gleich kopieren. Und ich überlege, was will ich denn mit der Chili hervorrufen? Ich denke mal, dass sie eher in die Richtung Soße gehen. Bei mir geht es eher gerade im Gedankengang in ein Stir-Fry.
Was ist das?
Stir-Fry ist ein für mich kurz gebratenes Pfannenschwenkgericht. So. Und weil ich eben finde, dass Chili in der Kombination, Achtung, mit Zucker, Knoblauch und Chili, Knoblauch, Zucker und Salz einen unfassbaren Umami-Effekt hergeben, der in die Richtung von Chipstüte geht. Ich versuche jetzt gerade nicht mit der hanseatischen Zurückhaltung und Subtilität eines Christoph Rüfers zu kommen, sondern ich mache es eher wie Kalle Schwensen einfach direkt mit der Faust ins Gesicht. So, das macht er nicht. Aber also meine Idee. Ich bin auch jetzt auch kein, ich schreibe die ganze Zeit überlegt und skizziert. Ich labe erstmal eine ganze Zeit lang, um zu gucken. Mach ruhig weiter. Ich bin jetzt auch keiner, der jetzt irgendwie Geschmackssatelliten aufbaut. Ich finde manchmal, wenn ein Gericht geil ist, dann ist es geil und dann braucht man nicht noch irgendwie kompliziert zu werden.
Dennoch müsst ihr euch einigen am Ende.
Ja. Was ist dein Vorschlag?
Also, wenn ich Erde höre, dann denke ich unweigerlich an rote Beete. Mhm. Wenn ich Schokolade höre, denke ich unweigerlich an Wild. Wild, Schokolade, also ein Wildgericht mit Schokolade, Schokoladensoße dazu. Ich bin ja eher so ein Soßenfetischist. Mhm. Schokolade fällt mir da als Soße sehr gut ein. Scharf fällt mir irgendwie so, ja, Südamerika, Kürbis-Chutney, was in der Art, fällt mir da ein, wo man Chili ganz gut unterbringen könnte, wo man auch eine Süße mit Zucker, Tim, reinbringen kann. Und aber süß-scharf, Kürbis-Chutney, ne? Also süß-scharf finde ich immer Kürbis ganz interessant, auch mit Ingwer, also viele Gewürze, die sicherlich auch in Südamerika vorhanden sind und Stir-Fried. Dein Ansatz finde ich sehr gut. Würde ich halt irgendwie Vorspeise, vielleicht auch was mit Ente, Wildente.
Ente ist nicht meine Idee, ja.
Würde ich mal so reinbringen, zur Ente geht auch Schokoladensoße, dazu irgendwas mit rote Beete aus dem Rauch und ein Kürbischutney dazu. Kannst du mir noch folgen? Stille.
Rote Beete, Schokosoße, Kürbischutney, Wild und Ente.
Nee, Wild weglassen.
Ah, Wild weg.
Weil wild weg. Wild ist so.
Ja.
Schokoladensoße passt gut zu Wild. So,
was ist eine
Ente? Also Wild auch als Wildente.
Ja, ja,
ja, Ente gibt es auch als Wildente, könntest du aber auch normale Ente nehmen, sagen wir mal. Ne? Aber die Wegstrecke ist nicht so lang zwischen, wenn man sagt Wildente, Schokoladensoße, Wild. Deshalb Ente, für eine Ente, Stir-fried, kurz gebraten, aufgeschnitten, geräucherte rote Beete, leichtes Kürbischutney und von der Ente eine schöne Soße machen und da mit Schokolade arbeiten.
Tim?
Ja, kann man machen.
Haben wir die Vorspeise schon?
Nee, das ist so, ich bin...
Ist fast schon ein Hauptgang, ehrlich gesagt.
Hä?
Ist fast schon eher ein Hauptgang. Weil die Ente gebraten tatsächlich ja dann doch eher sowas einen Hauptgangcharakter hat, oder?
Ja.
Vorspeise ist ja meistens eher was Kaltes.
Kalt nicht, aber
ein Appetitanreger.
Ein Appetitanreger. Ja? Ich sehe das, was er erzählt. Ich langweile mich da immer, weil ich rote Beete und Kürbis beides nicht so geil finde, außer direkt gekocht. Also rote Beete, ich liebe rote Beete auf Salz gebacken, pur, leicht aromatisch, aber ganz wenig immer nur, ne? Weil das ist so der schönste Geschmack. Ich bin auch kein Freund von, machen wir auch alles im Restaurant, aber jetzt denke ich, was ich kochen würde. Und ich würde halt mehr auf die, ich vermisse jetzt hier die Schärfe. Ich vermisse jetzt hier wirklich die Chipotle-Chili, die ja eine besondere Aromatik hat. Die versuchen wir zu ergänzen durch andere Produkte, anstatt einfach die Chipotle zu benutzen. Wäre jetzt mein Gedanke, lass uns das wirklich nach vorne bringen. Und es gibt so eine schöne koreanische Barbecue-Soße. Gibt es in Dosen, silbernen Dosen, ist glaube ich so ein kleines Schwein drauf oder ein Stier. Und die ist so ölig und dicht und kompakt. Und das ist glaube ich so eine Mischung aus Chili, ein bisschen Rauch. Da würde eben auch eine Zartbitter-Schokolade, also mit ganz wenig Zucker, die eher in die herbe Richtung reingeht. Also das ist so eine Art von kalter Mojo, wie heißt die?
Verde eigentlich?
Nee, Mojo, die bei den Mexikanern.
Die eigentlich braune. Mojo Verde in grün.
Ja, aber bei den Mexikanern die braune Soße. Da sind 35 Zutaten drin, da sind Nüsse drin, da sind, ich glaube, Bohnen drin, da sind diese Chilis drin, da sind Knoblauch, Zwiebeln, da ist ganz viel drin. Das ist eine Art mexikanisches Curry. Sieht scheiße aus, also wie flüssige.
Und die hast du schon mal in Mexiko oder wo hast du die
gegessen? Ja, genau. Und okay. Ich bin kein Riesenfan von, mir ist sie zu muffig. So, wie machen wir das jetzt? Also Ente bin ich dabei. So, jetzt machen wir mal ein bisschen schick. Wir machen, also mein Vorschlag wäre ein Entenkeulen-Konfi. Schön
was ist
mit der
Konfi?
Eingekocht im Fett.
Im Fett gegart.
Nur den Unterschlägel.
Die komplette Keule, schön fettbedeckt, in den Ofen geschoben, Niedrigtemperatur, das sagen wir um 100 Grad und dann gart ihr das schön im eigenen Fett.
Und dann nimmst du sie nur raus, sieht ein bisschen aus wie mein Arsch im Sommer, wenn ich das erste Mal an den Strand gehe,
blass,
dann packst du das Ding aber in den
Ofen. Ist aber saftig und zart,
ja,
wie
ja.
Tims Arsch.
Und dann packt man das aber wie auch am Strand in den Ofen, bisschen Oberhitze, also ein bisschen höhere Hitze und dann tritt das Fett, das überschüssige Fett langsam aus und die Kraut knuspert richtig schön auf und das kann man ja in so einem schönen Gewürzsud kochen, so wie du es eben auch schon erzählt hast. Bisschen Sternanis rein, bisschen Ingwer, ein bisschen Pfeffer, Koriander. Dann nimmst du diesen Unterschlägel. Ja? Dazu machst du so eine sehr deutliche Chipotle-Soße, also so eine Art alles klein gehackt, angeschmort, karamellisierten Zucker.
Schon Knoblauch.
Nein, Knoblauch. So bis er wirklich
süß.
Bis er perfekt goldbraun wird. Dann die Chipotle dazu. Dann vielleicht ein bisschen eine schokoladige Bindung. Jetzt haben wir das. Und jetzt kommen wir zu deinem mit der rote Beete, finde ich nämlich auch schon. Kürbis möchte ich bitte rausschmeißen. Das ist was für Frauenzeitschriften.
Das geht ärger.
Jetzt gehen wir mit was?
Das tat jetzt weh.
Das gibt Ärger.
Das tat weh.
Wir haben eine Zuhörerin, ja. Das ist egal, was wir sagen, es ist immer frauenfeindlich.
Was?
Alles.
Dann ist es. Post.
Ja, und das gut, jetzt. Ich bin ein Mann, natürlich habe ich eine Sichtweise, es tut mir leid, aber ich bin nicht frauenfeindlich, das kann ich sagen. Also jeder.
Nicht du, Tim, aber das ist teilweise absurd, was da ich immer wieder...
Nein, es ist, also ich will das nicht hören, ich will auch nicht diskutieren. Ich bin es nicht und ich will es auch nicht. Aber jetzt kannst du, also ich finde, ich habe jetzt die Soße gebracht, ist geil, ne? Wie schnell ich jetzt gerade versuche, mich breit zu machen.
Also die rote Beete würde ich auch ganz gerne im Salz garen, tatsächlich. Im Salzteig garen und dann so ein bisschen ausbrechen und dann so in Scheiben schneiden oder einfach nur in Stücke reißen und vielleicht noch irgendwas Knuspriges, sonst haben wir nur weich auf dem Teller.
Nein, du haben ja doch das Entenkonfi.
Ja, ist auch weich.
Ja, aber doch nicht, wenn du es in der Haut nochmal aufknusperst. Das ist so
das
geil.
Das würde ich nicht unbedingt klatschen. Nein, die Haut
wird dann. Das ist so gut. Du nimmst das Entenkonfit und schmeißt es in die Fritteuse.
Ich hätte noch ein paar geröstete Fritte. Karamellisierte Nüsse dazu gemacht.
Auch gut. Das war übrigens hier sehr geil beim Dessert gerade.
Erdnüsse. Macadamia-Nuss. Das ist Macadamia-Nuss gewesen im Dessert, die was ich mitgebracht habe. Lass uns Macadamia-Nüsse nehmen.
So.
Karamellisierte.
Ja. Haben wir Assi und Stern, finde ich, geil kombiniert.
Ja. Also es ist mehr Assi gerade, weil es ein bisschen grobschlächtig ist.
Weil Stern ist ja auch zurückhaltend. Strahlt aber mehr. Hm.
Haben wir.
Habt ihr?
Haben wir.
Wollt ihr es nochmal sagen? Oder?
Also Vorspeise haben wir und Post bekommst du auch von der Dame.
Konfierte Vierländer Entenkeule mit auf Salz gebackener rote Beete, karamellisierten.
Sag mal, gibt es eigentlich noch diese Vierländer Ente? Ich habe mal gehört, dass dieser Betrieb zugemacht hat tatsächlich. Und überall, wo jetzt hier noch Vierländer draufsteht, ist eigentlich Ente irgendwo aus Mecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Oldenburg.
Mecklenburger Ente.
Mecklenburger, danke.
Mecklenburger Enten. Konfierte Mecklenburger Entenkeule mit auf Salz gebackener rote Beete. Mit XO-Salsa, XO-Soße.
Es heißt eigentlich alt gereift.
Ja, ne? Das war ja, das ist diese alte gereifte Chili-Soße. Und was haben wir denn noch gehabt?
Ich notiere, rote Beete im Salzteig und Macadamia-Nüsse karamellisiert.
Bam.
Boah, gut.
Eat this.
Drop das the ist mic. Die Vorspeise. Ja. Männer, womit wollt ihr weitermachen? Dessert oder Hauptgang?
Dessert.
Dann
bei Marco Di Andrea.
Weißt du doch gar nicht, vielleicht kommt er auch mal. Total. Wir gucken mal, wer zum. Für dich auch okay, dass wir ein Dessert vorführen.
Marco Di Andrea ist einer der größten Patissiers, die Deutschland hat. Ich denke immer, der ist Kellner. Das darf der nie erfahren. Es bleibt unter uns.
Ja, wir haben ja keine Hörer.
Überhaupt nicht.
Moin, moin, lieber Tim, lieber Sebastian, lieber Christoph. Hier ist Marco Di Andrea von The Fontenay in Hamburg. Liebe Grüße aus der Nachbarschaft. Ich teile euch hiermit meine Zutat mit, die ihr in Dessert verwenden müsst. Und zwar Sanddorn.
Oh, fick dich.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ciao, ciao.
Oh, Sanddorn, was für ein Wichs.
Ganz kurz, Marco Di Andrea, gerade Patissier des Jahres geworden. Weiß, wir sind hier hochkulinarisch unterwegs in Fontenay in Hamburg. Ja.
Sanddorn finde ich ja persönlich geil.
Ja, das ist eure
Welt. Das dachtest du schon wieder, dass ich ganz anders tick.
Für Christoph die Artischocke unter den Desserts.
Ja, also Respekt vor denen, die tatsächlich sammeln, weil die überall hier so ganz pieksige Büsche sind und dann sind die Sanddornbären darin. Ich habe mal tatsächlich einen Koch gehabt, der kam von Hiddensee. Und Hiddensee?
Ja.
Ist auch ein nördliches Mecklenburg-Vorpommern, in der Nähe von Rügen. Ja. Kleine Insel, autofrei. Ich war mal da.
Ich weiß das.
Von Träumchen.
Ich wollte nur wissen, ob du es weißt.
Und der hat mir mal Sanddornsaft von seinen Eltern mitgebracht, die dann gesammelt und gepresst haben. Und der war göttlich, der Sanddornsaft. Muss ich echt sagen. Wir haben da ein Eis rausgemacht. Okay. Ganz banales
du machst
Eis
und Sanddorn. Raus, und Tim sagt, fick dich. Warum sagst du fick dich?
Ich sag, Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Sanddorn ist so ein. Also kann, es gibt so einen Trend in der Patisserie, den ich nicht so geil finde. Und das ist, relativ würzige Dinge süßlich zu verkaufen. Und Sanddorn ist für mich auch, geht eher für mich in die Richtung von Preis, also in eine süß-salzige Richtung als alles andere und gehört für mich nicht unbedingt in die süße Nummer. Es schmeckt immer so ein bisschen muffig. Ich weiß auch nicht, warum die Leute alle drauf abgehen, aber es ist ähnlich bei mir wie Kürbis. Es ist so ein Trendding gerade. Es gibt Kombinationen. Ich habe mal selber eine mit einem Hauptgang gegessen, da war das ganz nett, aber da war das eher wie eine preiselbeersäuerliche Soße als Beigabe zu einem geräucherten Produkt. Es ist so, seit, wie heißt dann der Patissier, der bei euch gearbeitet hat?
Christian. Hüms.
Der fing mal an, sehr präsent salzige Dinge süß zu machen.
Und fantastisch.
Und am Anfang fand ich das vollkommen dämlich. Da habe ich echt gedacht, was soll denn das? Das ist doch Blödsinn, das ist doch jetzt Tünnef. Also wir haben so schöne Sachen, warum muss ich jetzt anfangen, rote Beete süß zu machen? Warum muss ich jetzt anfangen, aus Fenchel Desserts zu machen? Das mag ich schon im Tee nicht und dann will ich das hinten raus im Dessert schon gar nicht haben. Allerdings über die Jahre, und ich finde, dass da eben die Entwicklung positiv zu bewerten ist. Man hat nach mehreren Jahren angefangen, sich ernsthaft damit zu beschäftigen und nicht einfach nur aus einer Pseudokreativität. Sanddorn ist für mich so ein Produkt, das ist weder Fisch noch Fleisch. Das schmeckt für mich irgendwie, wenn ich es zu süß mache, verliert es den Charme. als solches. Mache ich es nicht süß genug, dann hat es keinen Charme. Die Aromatik ist für mich eher eine vergorene, also eine negative Aromatik. Und deshalb kann ich damit nichts anfanden.
Okay, auch wenn es dir ein Sanddorn im Auge ist, es nutzt dir alles nichts. Ihr beide müsst bitte ein Dessert kreieren mit einem Sanddorn. Du könntest es ja auch in Schokolade auf den Tellerrand schreiben, Tim, Sanddorn, dann ist es auch dabei.
Sanddorn? Also mein Vorschlag ist, wir machen Eis.
Danke, ich wollte schon loslegen, aber...
Ja, das tut mir so leid.
Hau raus, ich komme gar nicht dazu.
Komm.
So, ein Eis.
Bam.
Bam. Fertig. Wir machen ein Sanddorn-Eis mit ein bisschen geschlagener Sahne.
Nein.
Also ich finde ja Sanddorn immer ganz spannend. Sanddorn hat ja so einen Orangencharakter eigentlich auch. Mhm. Fenchel tatsächlich. Jetzt bin ich wieder beim Gemüse. Du rollst schon die Augen.
Gemüse aber ich bin oder Gewürzfenchel?
Du machst auch Orangenfenchel. Orangenfenchel machst du auch, oder? So Fenchelsalat machst du immer mit ein bisschen Orangensaft und etc. Du gasst einen ganzen Fenchel ein bisschen in Orange.
Ja, Vorspeise.
Ja. Aber ich komme da auch. So, und dann, was mir noch dazu einfällt, Sanddorn, Orange fällt mir immer Schokolade natürlich ein, aber auch Quark tatsächlich. Mhm. Quark, sowas Norddeutsches, einen schönen Quarkschaum, ein Quarkdessert.
Würde passen, weil man den Sanddorn auch die Zitrone des Nordens nennt.
Ja, und da, wer kennt den nicht, den Vanillequark zum Frühstück im Hotel am Frühstücksbuffet, wo immer so ein bisschen Orange drin ist. Und da fällt mir immer auch Sanddorn zu ein.
Einen
schönen Quarkschaum mit einem Sanddorn-Eis von mir auch aus, mit Fenchel fällt mir auch auf, Quark-Fenchel geht auch sehr gut, mit einer Fenchel-Schokolade, indem man Fenchel in Milch ausziehen lässt, ein bisschen püriert, über Tage mal ein bisschen wartet, dass der Fenchel den Geschmack abgibt, gibt es auch so ein Fenchelpollenöl da reintut und dann die weiße Schokolade, man mit weißer Schokolade am besten dafür und dann das zu einer Ganache verarbeitet, das so als kleines Törtchen einsetzt mit dem Quarkschaum oben drauf und dann dazu ein Sanddorn-Eis macht.
Meine Damen und Herren, es spricht Christoph Rüfer, der Mann, der gerne Artischocken putzt.
Ja.
Wirklich schön.
Gut. Und Sanddorn.
Sag nochmal, weil ich liebe das gerade, mich mit jemandem wie dir hinzusetzen und dir zuzuhören und Dinge zu machen, weil ich glaube, mit jemandem wie mir an deiner Seite könntest du 3 Sterne kochen. Das lasse ich mal ganz kurz.
Das Restaurant heißt die Hellerei.
Pass auf, das lasse ich mal ganz kurz sitzen.
Pass auf, das lasse ich jetzt mal ganz kurz sitzen.
Wir haben ja nicht nur gastroaffine Leute an den Lautsprechern Deutschlands, sondern wir haben ja Menschen hier sitzen, die sich zumindest interessieren, aber auch nicht immer so im Nadelöhr der Kulinarik schon unterwegs sind wie
wir. Absolut.
Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ich habe ein wunderbares Gericht daraus kreiert. Wirklich wunderbar.
Leg los.
Also, Eis, deine Idee, Bombe. Wirklich sehr, sehr gut. Allerdings kein Sanddorn-Eis, sondern du sagtest dann auch Quark und du sagtest Zitrone und Fenchel. Und bei mir kam bei Quark eigentlich eher so diesen Topfengedanke auf. Topfenknödel, vielleicht so eine Art Topfenmuffin, Blaubeermuffin. Die Blaubeere ist ja auch eher würzig, genauso wie der Sanddorn. Wenn man es jetzt schafft, ein wunderschönes Gebäck. Wir reden jetzt nicht einfach nur von Muffin, sondern wir reden von was eurer Qualität entsprechend, mit dem Sanddorn eingebacken. Vielleicht so eine kleine weiße Schokoladenganache da mit drin, dass du so eine Art Praliné hast, aber ein Teigpraliné. Wie findest du das bislang? Plump, aber gut?
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil ich weiß nicht, wie du von Topfenknödel auf Muffin kommst.
Du sagtest Quark.
Ja, ja.
Nein, ich sage jetzt ein Gebäck.
Topfen ist in Österreich Quarkknödel dann? Ja,
das fand ich gut. Quarkknödel und dann dachte ich, jetzt macht Sanddorn Sinn, weil jetzt kannst du mit der Säuerlichkeit wieder ein bisschen spielen und musst nicht zu viel dieses Produkt verändern. Jetzt ziehst du da drunter eine schöne von dem Sanddorn, machst du einfach eine richtig geile, schöne Soße und ich weiß jetzt nicht, wie eine gute Soße geht, das werden deine Jungs wissen. Und dazu, und jetzt glaube ich, jetzt kommt der 3. Stern dazu, Karamelleis. Ich glaube, dass nämlich diese Idee, alle deine Assoziationsketten in der Verbindlichkeit.
Könnten wir das Karamelleis vielleicht mit einem kleinen bisschen Salz machen?
Unbedingt. Nein, wirklich, aber das meine ich ja.
Weil sonst habe ich wieder zu viel Zucker.
Ja, es ist ein Dessert.
Ja, ja.
Ja, ja.
Aber Karamell, also Sanddorn hat eh schon eine große Süße eigentlich.
Was?
Ja, Sanddorn hat eine große Süße.
Und warum heißt es denn Zitrone des Nordens?
Weil es auch eine gewisse Säure hat, aber auch wirklich Süße.
Ja, ihr freut schön, euch. Ja. Ihr freut euch. Und morgen machen wir wieder jede Menge Zucker in Gurkensalat.
Nein, das war natürlich ein Spaß mit dem dritten Stern. Aber merkst du, dass meine Herangehensweise verbindlicher ist? Deine ist kreativ und die fordert die Leute. Fenchel, dann dieses ganze Drumherum, Sanddorn, Eis. Das sind alles schon extreme Geschmäcker. Deshalb sage ich immer als Beispiel in diesen Diskussionen Vanilleeis mit heißen Himbeeren. Vanilleeis mit heißen Himbeeren ist ein Gericht, was jeder versteht. Früher hat Marco Pierre White mal gesagt, Schokolade ist ordinär und pervers. Das ist mein Dessert für die Bauern. Was auf der Karte hat, auch ehemaliger 3 Sterne in London. Und ich bin Schokolade, ich bin Vanilleeis mit heißen Himbeeren, ich bin Apfelpfannkuchen, Crêpe Suzette, die einfachsten Dinge, die ein warmer Kuchen, wenn der frisch gebacken wird aus dem Ofen, das finde ich manchmal noch geiler und bemerkenswerter als ein im Kopf hochgradig kompliziertes zusammengefügtes Dessert. Und jetzt, ich fand das eben ganz toll, was du gesagt hast.
Deine, ich konnte jetzt noch nicht ganz folgen, du willst einen Sanddorn-Muffin machen.
Ja, mehr oder mit einem Gebäck. So ein Sanddorn-Cannelli zum Beispiel. Oh, ist das geil.
Cannelli ist nicht schlecht. Aber es ist eigentlich eine Eizuckermasse, die du backst und die dann im Ofen auskaramellisiert.
Ja,
und das mit Sanddorn.
Ja, du hast nicht früher mal so kleine... Ja, und dann füllst du da drin so ein wunderbares, mit Agar-Agar abgebundenes Sanddorn-Gelee. Jetzt bin ich 2 Sterne, weißt du? Agar-Agar. Dazu dieses... Und dann hast du das Süßliche, dann hast du diesen säuerlichen Effekt und oben nochmal das Karamellige, was diese warme Note anbietet. Und jetzt darfst du noch... Also du darfst sowieso.
Sagen wir mal, wir haben salziges Karamelleis. Ja. Wir haben von mir also auch Cannelli irgendwie mit Sanddorn aromatisiert.
Eisgebäckfrucht.
Ich stelle mir gerade Marco und Andrea vor, wie der gerade da im Fontenay sitzt und den Kopf gerade in den Alzer steckt, wenn wir hier reden.
Nee, ich glaube, aromatisch sind wir sehr gut.
Der ist doch jetzt Chef da, nachdem der andere Sternekoch weg ist. Der kann da richtig loslegen.
Nee, aber ich glaube, aromatisch sind wir sehr gut.
Und vom Sanddorn so eine Art Gel mit Agar-Agar. Also mit Agar macht man ja, versetzt man quasi eine Flüssigkeit und dann hinterher mixt man es auf zu einem Gel. Dann bin ich schon wieder bei dir.
Also ich weiß, wir nähern uns heran im Diskurs. Wir wollen ja nicht streiten, sondern wir wollen uns ja aneinander nähern. Und ich merke das. Ich versuche zu hören, was dich bewegt und versuche aber eben auch meine Note reinzubringen. Und ich bin ein bisschen straighter.
Sanddorn-Cannelli mit salzigem Karamelleis und...
Und jetzt gibt es bestimmt einen weißen Schoko-Crumble oder sowas.
Das finde ich gut. Das gibt's. So, das ist kein Problem.
So.
Ja.
Bitte.
Schön.
Ein reines Dessert mal sagen.
Ich notiere das mal. Ja, gibt's demnächst eine Bullerei? Also.
Ja, wir werden mal gucken.
Die werden dir die Bude einrennen. Aber machen sie eh schon. Aber gut.
Das ist ja an euch. Das ist ja nicht nur Tim oder nur du, sondern das seid ihr zwei. Wunderbar. Das heißt, Dessert steht auch. Ja. Fehlt nach Adam Riese und Sebastian Zwerg noch der Hauptgang. Und ich hatte es eben schon angekündigt, der Part für den Hauptgang ist Toru Nakamura, ein gerade vom Gourmet, korrigiert mich, dass ich falsch sage, gekürte Koch des Jahres 2019 aus München.
Also ich kenne den und mit dem verbindet mich eine Hassliebe.
Ja, sagte er auch.
Ha? Eine Hassliebe?
Ja, weil ich, genauso wie er kocht... Früher, als ich Toru kennengelernt habe, hat er ich weiß nicht, ob er es immer noch macht, 2 Menüs kocht. Einmal so ein relativ komplexes Menü mit sehr viel Zutaten auf den Tellern und einmal ein relativ entspanntes, wo es mehr um die Aromatik geht und ein mit weniger Aufwand, ja nicht weniger Aufwand, aber ein klareres Menü. Und ich bin ein Riesenfan von so einer klaren Handschrift. Und Toru ist jemand, der sich sehr im Detail verliert. Also das ist wirklich, der macht und
aber tut. Aber weißt du, warum das manchmal so ist, wenn ich nochmal, wo du vorhin sagtest, ja, man weiß manchmal nicht so, wenn man zu einem geht und dann weiß man nicht, wo sein Stil ist. Ne? Da, wo man gearbeitet hat, und er hat zum Beispiel jetzt bei Sergio Herrmann gearbeitet, ne? Der hat ja bei jedem Gericht auch unzählige Komponenten auf dem Teller gehabt. Ein irrsinniger Arbeitsaufwand, aber auch eine irrsinnige kulinarische
Breitband,
ja. Also alles Mögliche auf dem Teller. Wenn man da jahrelang gearbeitet hat und das so verinnerlicht hat auch, dann ist es erstmal auch ein Weg dahin, bis man seinen einen klareren Stil findet.
Komplett. Also Toru hat noch so viele.
Das dauert.
Der hat noch so viele. Und dafür, dass er jetzt schon da ist, wo er noch hin ist. Und
ach, super.
Das meine ich, beurteilen zu können im Vergleich mit anderen Köchen irgendwie so. Du siehst richtig, was bei ihm am Potenzial ist und was da noch kommt. Und du siehst aber auch, also das ist halt das, wo ich sage, das, was du jetzt siehst, ist noch lange nicht das Ende. Da kommt noch so, also sehr positiv formuliert. Außerdem hat er mich bei Kitchen Impossible geschlagen.
Und Marco D'Andrea wiederum erzählte mir, ihr beide habt auch eine kleine Geschichte? Ihr wolltet mal zusammenarbeiten?
Ja, oder? Tatsächlich. Also der hatte sich bei uns beworben. Wir hatten schon einen Arbeitsvertrag unterzeichnet und dann kam er irgendwie auf die Idee, sich auch noch, oder er hatte sich gleichzeitig irgendwie bei Hause beworben und bei uns zuerst das Vorstellungsgespräch, hatte quasi zugesagt, Arbeitsvertrag haben wir zugeschickt und wäre alles in
Butter gewesen. Und dann kam Karl-Heinz um die Ecke und hat ihm da wohl, was weiß ich, ein paar Scheine mehr auf den Tisch gelegt. Und dann hat er gesagt, nee, du, ich gehe lieber zu Karl-Heinz, ob das möglich wäre, jetzt den Arbeitsvertrag wieder aufzulösen. Aber da haben wir auch gesagt, du, wenn du jetzt hier zwar unterschrieben hast, aber du bist unglücklich hier und willst lieber für Karl-Heinz arbeiten, dann mach das. Mhm. Ja, dann haben wir den Arbeitsvertrag wieder
zerrissen. Der wollte von unten nach oben aufbauen.
Und
der kommt noch, der kommt noch.
Haben wir den Arbeitsvertrag zerrissen und dann war das okay. Heute ist er im Fontenay und alles gut.
Fontenay, Hamburg, großes neues Hotel,
ja.
Auch 5 Sterne.
An der Außenalster, genau. Und ja.
Okay, dann kommen wir jetzt also, ist der Hauptgang eigentlich sowas wie der Godfather eines Menüs? Also dreht sich alles um den Hauptgang oder gibt es da eine Rangfolge?
Also ich kann es nicht beurteilen, normalerweise brauche ich ja nur einen Teller zum Essen, deshalb ist automatisch der Hauptgang immer so ein bisschen, früher haben wir in der Schule gelernt, du musst einen Aufbau schaffen, also von der Vorspeise auf den Zwischengang, auf den Hauptgang hin, das sollte der Höhepunkt sein und dann auf gleicher Ebene nochmal das Dessert als krönenden Abschluss. Was mir auffällt ist, dass die Kreativität, die Geschmackswahrnehmung und die Art und Weise, wie derzeitig gekocht wird, mehr den Vorspeisen und den Zwischengängen steht als den Hauptgängen. Ich habe in letzter Zeit sehr selten gute Hauptgänge gegessen, weil sie meistens zu kalt sind, weil sie nicht mehr heiß gekocht werden, weil sie alle auf Niedertemperatur und Wasserbecken gehen und dann hin und wieder nochmal. Also, und du brauchst eben halt auch eine gewisse Zeit, bis eben 33 Komponenten auf dem Teller sind. Und da lässt manchmal Essen leider nach. Und man hat so ein bisschen versäumt, dem Produkt wirklich gerecht zu werden im Hauptgang, meines Erachtens.
Beim Hauptgang ist es wirklich so, wie du sagst, weniger ist mehr, lieber ein bisschen weniger Komponenten und dafür heiß das auf den Tisch bringen. Ich frage mich manchmal so, wenn ein Gast sagt natürlich, das Fleisch ist mir nicht heiß genug, okay, jetzt auch medium rare bestellt, 100 Grad sind da, schließen sich von vornherein aus,
ja.
Also das funktioniert gar nicht, aber die Soße muss heiß sein, die Beilagen müssen heiß sein, ja, und tatsächlich ist es so, öfters verschießt man eher sein kreatives Potenzial und auch sein geschmackliches Potenzial bei Vorspeisen und Zwischengängen und beim Hauptgang sagt man, ist der Hauptgang, ne? Was meinen da? Jetzt meinen wir was ganz Klassisches. Nee, eigentlich ist der Hauptgang das Wichtigste.
Punkt. Okay, dann wird euch das vielleicht im wahrsten Sinne des Wortes schmecken und bitte.
Ach, der Togo, ne?
Hallo Tim, Sebastian und Christoph, hier ist Togo.
Togo.
Cool, dass ich Pate für euren Hauptgang des Fiete Gastromenüs sein darf. Es sollte bitte folgende Zutat beinhalten.
Grüße.
Ich mache es euch nicht gerade schwer. Es ist Wagyu.
Tja, witzig, habe ich gerade auf der Karte.
Hast du?
Jo.
Dann nehmen wir das doch. Wie hast du es denn?
Hauptgang fertig.
Okay, Hauptgang fertig, gießt schon mal einen Rotwein ein, ja? Okay.
Keine 100 Grad warm, aber die Soße muss heiß sein.
Sag mal an, wie habt ihr es auf der Karte?
Oder? Ich habe hier irgendwo einen Korkenzieher dabei, warte mal, hier.
Macht ihr mal euren
Ich habe es auf der Karte tatsächlich mit einer, dass wir Toro freuen, weil ich glaube, der freut sich über so ein momentan ist ja Fermentieren immer so angesagt, wo ich eigentlich gar kein Fan von bin, weil warum fermentieren wir alle, warum machen wir irgendwie fermentierten Spargel zu dem Zeitpunkt, wo es eigentlich frischen gibt. Total Bam! Bekloppt.
Endlich sagst du es mal.
Ja,
nee, aber wirklich, weil ich verstehe Fermentieren, um haltbar zu machen. Ich verstehe nicht Fermentieren, wenn es Produkt frisch gibt.
Du, Fermentieren haben wir ja eigentlich immer schon beim Sauerkraut gemacht. Ja. Das ist nichts anderes, ne? Ja. Fermentieren. Oder Kimchi.
Ja,
nehmen uns
in der Etage. Habe ich jetzt in Norddeutschland nicht so oft gemacht, Kimchi, aber...
Neben uns auf der Etage wohnt die Freundin von meiner Freundin.
Ja.
Und die ist Halbkoreanerin und die macht immer Kimchi. Toll. Also Kimchi mag ich auch sehr gerne. Aber wir machen da so einen fermentierten schwarzen Pfeffer tatsächlich und der ist nicht ganz so bam, ja. Der hat so eine leichte Pfeffernote, schön abgerundet und ist nicht, kriegst nicht auf,
nee.
Egal. Der ist nicht so heftig und deshalb machen wir so eine fermentierte schwarze Pfeffersoße zu, eine Barbecue-Kartoffel, indem wir halt eigentlich eine Art Kartoffelpüree zaubern und das räuchern. Und ein bisschen auch mit Schärfe arbeiten dabei und dann hinterher wird das frittiert. So als eine Art Pommes, kann man sagen, weil unsere Pommes ist rund. Ja? Und dazu gibt es noch geschmort vom Wagyu, die Rippe, die kurze Rippe, Short Rib geschmort und eine Miso Tamarinden Hollandaise. Das ist unser Wagyu-Gericht zurzeit.
Und derjenige, der jetzt nicht anfängt zu googeln, der ist aber schon fortgeschritten, was den Bildungsstand der Kulinarik angeht. Sag mal zusammengefasst, wie heißt das Gericht?
Genauso wie ich sage, Wagyu-Rücken.
Ja.
Ja, Wagyu-Rücken mit fermentierter schwarzer Pfeffersoße.
Darf ich?
Ja, gieß da, mal ein. Da. Nee, hier. Nee. Oh, das hört sich gut an, ne?
Rotwein, Hauptgang.
Und dann Barbecue-Kartoffel und Miso Tamarinden-Hollandaise. Short Rib kann sie dabei machen, muss nicht unbedingt, aber ich finde immer schön sowas Geschmortes, ehrlich gesagt.
Mhm. Ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut.
Was? Also das war jetzt einfach, weil ich sowieso gerade auf der Karte habe. Ja. Jetzt kommst du.
So, ich erzähle jetzt nur mal, wie ich mich herantaste.
Bitte. Prost erstmal.
Ja, zum Wohl.
Zum Wohl.
Hauptgang. So, jetzt habe ich mal in der Schule gelernt, Produktdinge ausschließen. Also wir haben schon bestimmte Ebenen und jetzt sind viele Produkte schon gar nicht mehr machbar für mich innerhalb eines Menüs. Ne? Nicht eines Gerichtes, eines Menüs.
Weil?
Man sagt so, keine Produktwiederholung.
Okay. Mhm.
Sollte man. So.
Ah, das finde ich manchmal auch sehr ist total übertrieben.
Das ist alles Blödsinn. Für mich ist alles Blödsinn.
Gibt es auch nicht Gäste, die auf sowas achten, nein, außer
ein Sternetechniker? Dürftest du auch nicht eine Zwiebel in Beurre Blanc nehmen und eine Zwiebel bei deiner Jus mit anröstest?
Mach ich auch nicht. Mach ich auch nicht.
Was?
Mach ich auch nicht. Das ist ein Spaß, Alter. Was ist denn los
bei dir? Schon.
Was ist denn los?
Ich habe schon mal gedacht, höre ich richtig oder liegt sie am Wein?
Nee, nein, Leute. Also Wagyu, was ist Wagyu for you then? Was ist Wagyu? Beschreib mal.
Wagyu ist ein unheimlich saftiges Stück Rind, was einen hohen Fettanteil hat, saftig im Mund zergeht, das einfach schmackig ist.
Also
schmackig. Wir haben vorhin für ein anderes Wort für lecker. Für mich ist Wagyu schmackig, köstlich, herausragende Fleischqualität, saftig, zart, aber also trotzdem einen intensiven Rindergeschmack.
Also Wagyu ist ja, heißt nichts anderes als japanisches Rind. Das ist, glaube ich, die normale Übersetzung dafür. Eine Zeit lang gab es ein legendäres Wagyu Beef, von dem in Deutschland alle gemunkelt haben. Hast du das schon mal gegessen? Das Kobe. Kobe ist eine Region in Japan, das ist ähnlich wie bei uns der Schwarzwald, Schwarzwälder Schinken oder ähnliches. Und dieses Fleisch zeichnet sich eigentlich durch die genetische Veranlagung aus, Fett einlagern zu können und dieses Fett auch mit einer Aromatik zu versehen. Also ähnlich des Iberico-Schweins, das ja auch in der Lage ist, das Futter geschmacklich im Fett anzusiedeln. Soll heißen, wenn die mit einer Eichelmast noch, also das Iberico, wenn das wirklich noch die Eichelmast hat, dann ist das ein richtig fulminant, deutlich nussig, aromatisches Fett, was diesem Gericht würzig, was diesem Fleisch eigentlich die eigentliche Komponente beibringt. Das ist bei Wagyu ursprünglich auch so gewesen. Inzwischen geht der Trend auch, also ich habe einen Freund, den Luki Maurer, den will ich auch gerne mal begrüßen, der hat eine Wagyu-Zucht in Niederbayern. Der geht gar nicht so stark auf das intramuskuläre Fett, weil das immer eine Mastphase mit sich zieht. Und er sagt, ja, das Tier selber ist genetisch schon sehr gut vorbelastet im Sinne von, kann Geschmack im Fett an und ich muss das nicht noch pushen. Denn viel Fett intramuskulär bedeutet eigentlich auch Bewegungsarmut, bedeutet eigentlich auch Mast. So. Aber generell kann man sagen, ein nussiges Fett vom Geschmack her.
Ja.
Schon nussig im Aroma her.
Ja.
Intramuskulär.
Vollmundig auf jeden
Vollmundig,
Fall. Würzig.
Würzig. Also
aber auch unheimlich, eigentlich auch sehr leicht. Ne? Schmilzt im Mund.
Und jetzt würde ich mich daran halt irgendwie aufreiben und würde halt gucken. Die Hollandaise finde ich gar nicht falsch und auch nicht richtig. Beides nicht. Weil Hollandaise finde ich in dem Moment super. Gerade weil sie mit der Tamarind das ist eine Art Pflaume.
Nee, Tamarinde ist eigentlich vom Baum, sind so kleinere Früchte, die innen drin Kerne haben und hat eine unheimliche Säure.
Pflaume.
Sieht man oft in Thailand.
Thailand, ja.
Aber hat eher Säure, ne?
Und hat so eine geile azidente Säure, also geht so ein bisschen in Richtung
keine
von
Süße,
Rhabarber.
Mehr Säure.
Es geht ein bisschen so eine Rhabarbersäure.
Okay.
Finde ich.
Ohne Süße.
Deshalb finde ich den Gedanken sehr, sehr smart. Eine säuerliche Hollandaise zu diesem, weil das ja auch Fett eigentlich ist, Fett mit Fett und dann aber eine schöne Säure reinzubringen, durch diese Nusskomponente. Ich hätte jetzt Lust auf grüne Mandeln. Grüne Mandeln, du sagtest Kartoffeln, deine Pommes. Bei mir ist es so ein grünes Mandelpüree.
Da ich mal ganz kurz einfügen, grüne Mandeln kenne ich nur im Sommer. Frische.
Weiße Mandeln.
Bin ich schon wieder bei dir.
Dankeschön. Weiße Mandeln. Dann nehme ich weiße Mandeln.
Ja.
Weiße Mandeln. Und jetzt finde ich eben auch nochmal, ich finde das ganz geil, was du mit der Hollandaise machst. Und ich finde, jetzt bringst du noch mehr Fett rein. Und jetzt habe ich Olivenöl. Hier steht die Flasche vor mir. So ein grasgrünes, erste Ernte. Grasgrünes, erste Ernte, wenig Säure, schön frisches, also weißt du, was ich meine? Fast bananiges Olivenöl dazu. Vielleicht in der, da bin ich jetzt nicht technisch nicht gut, aber in so einer gebundenen Variante. Und das unsere ist so Fett hoch 3. Hm? Wagyu, Hollandaise, Olivenöl.
Vielleicht so ein Henry Moore Olivenöl.
Zum Beispiel.
Habe ich zufällig mitgebracht, tatsächlich.
Das war jetzt aber keine Absicht.
Nein, ich habe das mitgebracht und da war... Bam. Danke. Es gibt tatsächlich von einer monatlich erscheinenden Food-Magazin, hier in Hamburg produziert. Fängt mit F an und hört mit R auf.
Feinschmecker.
Gibt es einen Olivenöl-Test jedes Jahr? Und dieses Olivenöl-Test, da nimmt eine Frau dran von einer Olivenölakademie. Die gibt es hier in Hamburg, Olivenölakademie, ist die Frau Badun und die hat mir das mal empfohlen und das fand ich bam.
Ja. Aber jetzt
hast du probiert?
Ja, eben gerade. Ah. Und jetzt stell dir mal die Note zu dieser mandeligen und dem Fett mit der Hollandaise von dir. Und dann finde ich, haben wir nur die Tamarinde und die setzen wir ganz schlau ein. Und dann haben wir dieses Fett. Richtig geil. Fett hoch 3.
Ja, du sagtest vorhin Olivenöl, jetzt bin ich nicht so technisch versiert, wie man das irgendwie binden kann.
Sphärifikation.
Da bin ich jetzt auch gerade ein bisschen raus.
Sphärifikation.
Was?
Sphärifikation.
Sag nochmal.
Sphärifikation.
Ich werde nass hier.
Sphärifikation. Authentizität kann er nicht sagen, aber das ist Sphärifikation. Und den Fenolphthalein-Lackmustest, das kann er.
Aber halt in so einer Art, ihr kriegt ja alles auf irgendeine Art und Weise.
Auf irgendeine Art und Weise kriegen wir alles hin.
Ja. Das finde ich ganz smart, das finde ich sehr smart. Das ist gut gedacht.
Von uns beiden. Ja, ich bin schwer beeindruckt, wie ich hatte es mir so erwünscht, aber dass es so kommt, toll.
Ja, aber so macht es Spaß und so machen wir zum Beispiel in der Bullerei wirklich Kartenmeeting, weil ich bin ja nicht derjenige, der alles entscheidet. Ich versuche zusammenzuführen und in der Tat funktioniert das so. Christoph Rüfer ist in dem Falle mein Kühnchef, serviert mir eine Idee, ein Ding und entweder ist sie so gut, dass ich sage, okay, durchgewunken oder aber, das ist ja, finde ich in Ordnung, finde ich aber zu kompliziert, finde ich, müssen wir zu dezidiert arbeiten, um das, was du im Kopf hast, auch an den Gast ranzubringen. Darüber denke ich viel nach. Sieht der Gast noch das, was wir an Arbeit da reinstecken? Und wenn er es nicht sehen kann, müssen wir es nicht machen. Mhm. Und arbeiten wir das Schönste an diesem Produkt aus. Wenn wir so ein Produkt nach vorne, dann bringt mir das eben nicht als Randinfo. Haben wir hier ein Klecks von hausfermentierten irgendwas. Wenn das fürs Gericht keine Rolle spielt, dann muss ich es nicht machen. Und dann haben wir schöne Gerichte. Hast du aufgeschrieben, wie das Gericht heißt?
Du, ich habe tatsächlich aufgeschrieben gerade hier. Wagyu mit Olivenöl, Sphärifikation.
Sphärifikation.
Tamarinde und ein Püree und vielleicht sogar ein Knusper von weißen Mandeln.
Ja.
Und dieses Gericht würde ich tatsächlich mal für dich kochen.
Ja.
Aber ich muss es erstmal ausprobieren.
Ja, aber ich glaube, es ist gut.
Ob es klappt.
Man könnte ja rein theoretisch auch die Hollandaise, und jetzt wird es mies, aus dem Wagyu-Fett machen.
Genial. Tatsächlich nehme ich das Wagyu-Fett das wir auslassen, um nochmal auf diesen Wagyu-Rücken drüber zu streichen, damit der glänzt. Mm. Wie ein Entenarsch.
Ich bin dabei. Ja? Habe ich nämlich eine der besten Sachen, die ich mal gegessen habe, wirklich ein ganz simples Gericht. Das war ein Thunfisch, ein Toro, also ein Bauch und auch ein praktisch Wagyu vom Fisch. Und das wurde nur mit Meersalz und dem Wagyu-Fett. Und jetzt mit dem wirklichen Wagyu-Fett leicht bestrichen. Kurz unter den Salamander anziehen, Meersalz, frisch gerösteter Pfeffer drüber, essen. Bäm, war das lecker. Im Tickets, Barcelona von Ferran Adrià. Wirklich ein sensationelles Gericht. Ganz toll. An Einfachheit nicht zu übertreffen.
Das waren jetzt in etwa 45 Minuten, in denen ihr jetzt drei Gänge euch ausgedacht habt.
So lange haben wir gebraucht.
Vielleicht waren es auch nur 35. Worauf ich hinaus will.
Viel Spaß beim Schneiden.
Bedeutet in der Hochküche, in der du dich befindest, aber auch in der Küche fürs Volk, in der Tim sich befindet, Zeit was, wie lange es dauert, ein Gericht zu kreieren, dass es eine gewisse Qualität und auch eine Rechtfertigung hat, dass es verhältnismäßig teuer ist, oder ist das eigentlich scheißegal? Man kann sagen, wenn es am Ende des Tages wirklich was Besonderes ist und schmeckt, dann ist es eigentlich egal, wie schnell oder langsam es entstanden ist.
Also erstmal ist ja das Produkt da, das irgendwie herausragend ist und sagt man, oh Mensch, da habe ich so viel Lust drauf. Und wenn es eine Artischocke ist. Mhm. So, und dann überlegt man sich, wie kann ich daraus ein komplettes Gericht machen? Das geht in manchen Wochen, fällt an einem Tag drei Ideen ein und alle drei sind genial und klappen auch und funktionieren letztendlich auch in der Praxis, in der Umsetzung. Und dann gibt es tatsächlich Wochen, da passiert im Kopf überhaupt nichts. Da hat man irgendwie zu viel Druck, jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit. Da ist man mit dem täglichen Geschäft so sehr am Kämpfen und am Arbeiten, dass man gar keine Zeit eigentlich für das Ausarbeiten der Gerichte hat auch. Ne? Das ist halt letztendlich von der Idee, bis es zum Teller kommt tatsächlich und dann auch servierbar ist für den Gast. Das ist dann ein weiter Weg und manchmal ist der Weg immens kurz und das kann man gar nicht so genau sagen, wie lange braucht man für ein Gericht, das von der Idee bis zur Fertigung, wie lange vergeht das? Jetzt hier drei Gänge, 45 Minuten, wunderbar. Im Reell ist es, sagen wir, von der Idee bis zur Ausfertigung 45 Minuten für ein Gericht, ist schon sehr gut. Mhm. Dann wird sicherlich nochmal Probe gekocht und verkostet und dann sagen wir, okay, das passt oder das passt nicht. Und manchmal dauert, wir hatten zum Beispiel mal die Idee, ein Sorbet zu räuchern. Ja, weil wir gesagt haben, Mensch, du kannst Fisch räuchern, du kannst Fleisch räuchern, du kannst, vorhin Barbecue-Kartoffel, habe ich gesagt, Gemüse räuchern, ja, alles Mögliche. Wieso kann man nicht auch einfach mal versuchen, ein Eis zu räuchern? Ne? Und haben wir mal ausprobiert. Und verschiedene Ansätze gehabt, mit dem Rauchöl zu arbeiten, das im Räucherofen, eine Ananas im Räucherofen zu räuchern und dann hinterher daraus ein Sorbet zu machen. Und letztendlich nach dem dritten oder vierten Versuch haben wir gesagt, du, das schmeckt immer wirklich so wie kalte Aschenbecher. Weißt du, wie früher, so in der Jugend, bist du morgens aufgestanden und dann dieser Rauchdunst liegt noch in der Bude. Ja, und der Aschenbecher ist noch voll mit den Kippen gefüllt. Ne, und genauso schmeckte das. Und das haben wir auf verschiedene Art und Weise einfach mal ausprobiert, um zu einem geschmacklich guten Ergebnis zu kommen. Oder das Ergebnis hat sich absolut nicht eingestellt. Und das machen wir nicht jetzt, dass wir sagen, heute haben wir nichts zu tun, heute machen wir einfach mal zehn Lösungen und probieren was aus. Sondern das machen wir neben dem täglichen Geschäft. Ein-, zweimal die Woche, dass man irgendwas nebenbei ausprobiert. Und das haben wir 4 Wochen lang wirklich auf unterschiedlichste Art durchdekliniert und nichts ist dabei rausgekommen. Nach 4 Wochen haben wir auch gesagt, du, war eine tolle Idee, hat aber bringt nichts, wir kommen nicht zum Punkt, lass mal es sein. Verschwenden wir nicht weitere Zeit darauf, machen wir was anderes.
Ihr habt im Herlin die kleine und die große Geschmacksexplosion auf der Karte?
Nee, wir haben das mal so genannt, die kleine Aromabehandlung, die große Gaumenparty.
Ah, okay, gut.
Wir sind aber dankbar für neue Vorschläge tatsächlich, weil wir es auch schon eine Zeit lang jetzt so genannt haben. Und ich bin immer, man soll nie zurückschauen, soll immer nach vorne, ist mein Motto. Und ich bin immer ein Fan von auch Neuerungen etc. Und
also ich war im Januar wenn es 2 Jahre, Ideen, dass ich das letzte Mal da war.
Ja.
Und da war das die Gaumenfreude, genau. Da hattet ihr einen Brotwagen.
Ja.
Das war für mich die eigentliche Explosion. Ich liebe Weißbrot und Brote in allen Couleur und Variationen und das hat mich wirklich weggebombt. Dieser große, ich glaube, Mahagoniholz, brauner Wagen mit 7 oder 8 Fächern mit unterschiedlichen Broten drin. Habt ihr den noch?
Nein, war für seine Zeit lang, oder für seine Zeit war es ja schön, damit zu arbeiten. Ja. Haben wir nicht mehr tatsächlich. Wir haben damals das Brot zugekauft von einem französischen Bäcker hier in Hamburg. Mhm. Hat es selbstständig auch mit einer Patisserie, heißt auch das Geschäft, die kleine Patisserie in, was ist das, Ottensen? Ich glaube, das ist Ottensen. Und Pierre heißt der Bäcker, war fantastisch, hat super gebacken, auch Mehl nur aus Frankreich zugekauft. Und das Problem beim Brotwagen immer, wenn wir ihn frisch bestückt haben, die 6 verschiedenen Sorten, dann waren der schön warm und knusprig. Aber nicht jedes Mal bestückst du ihn neu, wenn du zum Nachbartisch dann wieder fährst, dann musst du wieder rausfahren, wieder reinfahren mit dem Brotwagen. Also rausfahren mache ich im Backbereich, ne, in der Küche wieder auffüllen, wieder rausfahren. Und wenn jetzt 2 oder 3 Tische gleichzeitig kamen, bist du ja quasi dann von Tisch zu Tisch gefahren, weil jetzt ein Tisch macht nicht den Brotwagen leer. Ja. Ne? Und dann haben wir das tatsächlich gesagt, okay, dann ist das Brot halt irgendwann auch mal kalt und das ist nicht so schön. Und jetzt backen wir seit ungefähr 2 Jahren auch tatsächlich, also es muss kurz selbst, nachdem du da gewesen bist, muss das gewesen sein, backen wir 2 Sorten Brot auch dann selbst. Einmal, meine Freundin hat mal eine Zeit lang auf Gluten verzichtet und dann erlebt man ja auch die dollsten Sachen. Man geht essen und dieses glutenfreie Brot, das ist meistens so ein TK-Brot, schon fertig in Scheiben geschnitten, das schmeckt wie Pappe, ne? Das musst du schon irgendwie so in Olivenöl rösten und dann ein bisschen mit Salz machen, damit das nach ein bisschen was schmeckt. Und dann haben wir überlegt, Mensch, wieso glutenfreies Brot muss auch irgendwie besser schmecken können, ne? Muss man auch besser machen können. Und dann haben wir uns mit Arndt Erbel, das ist ein Bäcker in Süddeutschland, haben wir uns kurz geschlossen und der hat gesagt, nee, du, also haben wir auch schon öfters probiert, ist echt schwierig, weil beim glutenfreien Brot hast du dieses Klebeeiweiß vom Weizen nicht.
Oh, ich kann dir einen Tipp geben.
Um Wasser. So, und jetzt haben wir aber ein Brot entwickelt aus Maron- und Mandelmehl, glutenfrei, mit Amaranth, Flohsamen, die auch noch sehr gut für die Gesundheit sind, für die Ernährung, und gepufften Amaranth, Kürbiskerne sind drin, und das schmeckt fantastisch.
Klingt
und
dazu scheiße.
Backen wir noch. Hätte ich es mal heute mitgebracht. Weißt du, statt hier so ein ordinäres Rinder-Tatar und so ein bisschen Dessert und Gläschen und Wein.
Ich weiß tatsächlich, nein, das glutenfreie Brot, also ich sage ja. Gluten, in der Bullerei ist ein Renner.
Was?
Das ist ein Renner.
Ernsthaft?
Ja, kein Scheiß. Ich dachte immer, es sei simples Toastbrot, bis mir dein alter Küchenchef eine Kopfnuss verpasst hat und sagte, das ist kein verschissenes Toastbrot. Sehr lecker. Was ist dein Tipp dafür?
Also glutenfreies Brot ist bei uns auch jetzt mittlerweile der Renner, und noch ein Sauerteigbrot backen wir dazu und dazu eine Sauerkrautcreme. Jetzt sind wir wieder beim Fermentieren.
Das war gut.
Und eine Heubutter.
Auch gut.
Ja, natürlich ist das gut. Das ist verdammte Helin.
Ja, nochmal, aber es klingt dann halt immer so. Was ist in dem Brot drin? Leinsamen? Was war das?
Flohsamen.
Ja, Flohsamen.
Maronenmehl, ja. Mandelmehl, Kürbiskerne, Amaranth.
Das ist einmal so das No-Go.
So wie Grünkerntaler früher, ne?
Ja, es gibt im Supermarkt immer ein Regal. Da gehe ich manchmal hin. Ich gehe da mal hin, ich gucke mir das an. Und dann gehe ich auch wieder weg. Ja. So, aber, weil, nee, das Geheimnis, also ich habe mal glutenfreies Brot gebacken. Ich habe mal einen Backkurs gemacht. Glutenfreies Brot, fand das ganz interessant. Und den Tipp, und wir haben das parallel, also wir haben einen Quervergleich gemacht, einmal ohne, einmal mit, war Brühstück.
Was?
Brühstück heißt das, glaube ich. Also die Bäcker, jetzt kann ich dir ernsthaft was Neues erklären.
Ja, wirklich, Sebastian, ich gucke gerade hier wie die Auto.
Brühstück bedeutet, dass du das Wasser aufkochst und das Mehl, was du benutzt, in dieses Wasser hineingibst und sozusagen wie beim Brandteig abbrennst,
ja,
und diesen Teig weiterverarbeitest.
Aber dadurch, das heißt Brühstück?
Das heißt Brühstück, und dadurch kannst du mehr Feuchtigkeit
einarbeiten. Heute werden Köche gemacht.
Da kannst du mehr Feuchtigkeit einarbeiten, weil das Brot ja oftmals so porös ist und du entwickelst einen höheren, also diesen nicht vorhandenen Kleber, wird durch diese Technik des Brühstückes sozusagen raus, und das ist eine richtig schöne, feuchte Feinporung in dem glutenfreien Brot.
Aber weißt du, was Brühstück. Ich dem Brühstück gegenüber sehr gemein finde?
Nee, aber das würde mich jetzt wirklich freuen, wenn ich dir jetzt gerade was beibringen können. Finde ich wirklich toll.
Christoph. Nee,
ich weiß ja nicht, ob es wirklich, aber für mich war es toll.
Es stimmt alles, was du sagst.
Auf.
Ja, nein, hier steht das, und weißt du, was dem Brühstück gegenüber, finde ich, sehr gemein ist?
Ja.
Das Brühstück steht im Internet, gehört zur Gruppe der Nullteige. Das ist gemein. Ein richtiger Otto.
Also das ist sozusagen die Basis. Jetzt habe ich vergessen, was danach passierte. Aber diese Technik, dieses Einkochen des Mehls, also was ja auch bei uns wo machen wir das? Beim Windbeutel, ne?
Brandteig.
Brandteig, danke. So, also es ist eine Variante des Brandteigs ohne Fett. Und das fand ich ganz interessant, weil es wirklich einen Unterschied macht.
Ich habe noch nie vom Begriff der Nullteige gehört.
Heute ist ja eine bunte Reise. So, jetzt muss ich einmal nochmal ganz kurz, das ist ein sehr ernster Podcast heute. Also ein guter.
Inhaltlicher.
Ein inhaltlicher. Ich muss einmal erzählen, warum ich gedacht habe, dass Christoph eine Schnullerbacke ist.
Eine Schnullerbacke?
Eine Schnullerbacke ist so, ey, Digga, ich kann dich nicht ernst nehmen, hol dir ein Hobby.
Ja, weil er zwei Sterne mehr als du hast.
Nee, gar nicht. Ich bin ein großer Bewunderer, das wissen auch alle. Wir haben uns kennengelernt, wir waren bei dir zum Essen und irgendwie kamen wir und haben versucht, ein Gespräch anzufangen. Zwei Kollegen unter sich. Christoph hat seine Runde gemacht.
Oh, da bin ich ganz schlecht.
Ja, genau.
Ohne hinterher ein Gespräch, ich meine, das ist für mich Höchststrafe.
Wir waren da zum Essen im Herrn und wir kannten uns schon vom Hallo sagen, aber so, dass wir mal gesprochen haben, nicht. Dann kam Christoph am Tisch, nachdem wir da gegessen haben, und wirklich, ich kann viel besser am Tisch als in der Küche, und dass das nicht seine Stärke war relativ offensichtlich. Es stand ein unbeholfener Junge am Tisch und war alles recht. Also halt so dieses Schwierige, und ich dann, ja toll, und versuchte so ein bisschen das Eis zu brechen, und irgendwie kamen wir dann wirklich ins Gespräch, und ich habe dich nach deinem Lieblingsgericht oder nach dem besten Gericht gefragt, was du je in deinem Leben gegessen hast. Und dann kam meine Antwort, und da habe ich gedacht, also entweder habe ich dich gerade komplett überrumpelt, und zwar hast du mir erzählt.
Sag mal,
ich konnte dich erzählen. Ich konnte nicht ernst nehmen. Du, wie du es auch erzählt, das war so lustig. Du hast erzählt, du warst irgendwo essen, Und da haben die mit Kartoffelpüree einen Gartenzaun nachgebaut.
Tatsächlich, ja, stimmt.
Und ich dachte, Digga, ist das jetzt dein Ernst? Weil du warst so begeistert von diesem Gartenzaun aus Kartoffelpüree. Und ich dachte, das ist so. Ich habe als in den 80ern und 90ern, als ich gelernt habe, habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, da haben wir eine Räucherlachslandschaft auf den Teller gepackt. Der bestand untenrum aus Frisee-Salat, das war die Wiese, blanchiertem Schnittlauch. Dann hatten wir eine Räucherlachsrose gelegt, Feldsalatblätter angelegt und dann haben wir aus Creme Fraiche, wie so in den Kindergartenbildern, Möwen nachgebastelt. Also so haben wir so ein bisschen.
Aber das hört sich jetzt auch sehr nach Resozialisierungsprogramm an.
Jetzt war die 90er. Und da dachte ich ernsthaft. Und du erzähltest, das musst du mal. Ein Gartenzaun aus Kartoffelpüree.
Kann man das,
wie kann das zum Lieblingsgericht werden?
Also Gerichte brennen sich ja immer bei mir ein. Ja. Also viele Gerichte, wenn ich irgendwo essen gehe, und ich gehe relativ selten essen, weil meine Öffnungszeiten haben die anderen auch. Und an meinen freien Tagen haben die anderen auch frei. Brennen sich bei mir ein. Und Toru Nakamura. Der kennt dieses Gericht.
Der kennt das auch.
Der kennt dieses Gericht. Und das war bei seinem großen Lehrmeister, vor dem ich echt den Hut sehe, Sergio Herrmann. Da gab es das. Wir sind da hingefahren nach Sluis. Ja. Sluis in Holland. Wirklich am A der Welt.
Ja, Holland halt.
Nee, es gibt ja auch Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, schöne große Städte, Zwolle, alles gut zu erreichen. Ja. Aber Sluis, da fährst du fast eigentlich erst durch, schneller fährst du, wenn du durch Belgien nach Sluis fährst, als durch Holland nach Sluis. Und es ist in Holland. Ja? So, und dann sind wir da in diesem Ort. Und als erstes ist da auffällig, dass es da genauso viele Sexshops gibt wie Restaurants. Mhm. Da haben wir auch gedacht, was ist denn hier los?
Ne? Viele Köche.
Und dann, kommentiere jetzt nicht. Und dann sind wir da essen gegangen und das hat mich weggeblasen, dieses Essen. Das war eins der besten Essen in meinem Leben. Und der hat da wirklich, also an Kleinteiligkeit auf dem Teller, hat der alles gebracht, was es gibt. Das war damals auch echt angesagt. Ist auch ein bisschen her, dieses Restaurant existiert heute nicht mehr. Der hat heute das The Jane in Antwerpen, in dieser Kathedrale. Wunderbar, aber auch noch relativ kleinteilig. Ist kein Purist.
Ist auch eher Nick Brill, oder nicht?
Und Nick Brill, sein Küchenchef oder Sous-Chef von damals. Und Toru Nakamura damals war auch im Sluis, als wir da essen waren. Und ich weiß das deshalb. Pass auf, wir waren da essen und im Hauptgang, ich komme jetzt erstmal zu diesem Gartenzaun. So, oder diesen Stacheldrahtzaun. Und im Hauptgang gab es einen. Wir sahen immer die anderen Hauptgangtische. Ich war mit meinem Sous-Chef da. Wir sagten, komm, wir tun uns auch mal was Gutes und schlüpfen auch mal in die Rolle des Gastes. Ja, statt immer nur hier Dienstleister zu sein, auch mal jetzt hier mal lecker essen. Wir sind dahin. Wir sahen an den anderen Tischen den Hauptgang serviert in einem Steinguttopf mit einem Gitter drauf, war das Fleisch auf einem Blatt schön aufgeschnitten. Und unten drunter war, ich denke mal, Holzkohle, es roch wie Weihrauch in der Kirche früher. Ja, und genauso war es eigentlich auch. Der Hauptgang war eine göttliche Offenbarung, weil das Fleisch, das war sowas von zart. Ich habe gefragt, was ist denn das? Und wir sagten, ja, das ist ein Stück vom flämischen Rind zwischen Rücken und Keule. Wir wissen alle, zwischen Rücken und Keule gibt es nichts. Entweder es ist Rücken oder es ist Keule, aber dazwischen ist eigentlich nichts. Aber das Fleisch war butterzart. Also das war nicht so marmoriert wie Vecchio, von dem wir es gerade hatten, aber das war rot und butterzart. Und dazu gab es auf einem Teller ich denke, es war Kartoffelpüree. Aber es hatte die Form von diesem Stacheldrahtzaun und da innen drin war aus kleinen Gemüsen wie eine Weide gemacht. So kleine Kartoffelchen. Ich dachte, ich sterbe. Wo hat der da Zeug denn her? Wo hat er denn diese Ware überhaupt her? Wie eine Weide gemacht. Dann konntest du dir das Rindfleisch selbst runternehmen. Dann kam von rechts jemand, der hat dir eine braune Bratensoße angegossen. Dann kam von links jemand, der hat noch eine Kräutervinaigrette rumgezogen. Daneben gab es noch ein Tartar. Also irrsinnig aufwendig. Und Toru tatsächlich, dann kam hinterher Sergio Herrmann bei uns an den Tisch, der machte jetzt seine Tischrunde da und sagte, hey, ihr seid ja aus Deutschland, ne? Wollt ihr nicht mal hinterher in die Küche sehen? Und wir, ja klar, wollen wir die Küche sehen. Ne? Und ja, ich habe dann auch zwei deutsche Köche und einer von euch zeigt euch die Küche. Und dann sind wir da hinterher rein und Toru Nakamura hat uns die Küche gezeigt. Ja, und dann sind wir aus der Küche in einen Vorraum gegangen, wo noch so eine Vorbereitungsküche war, wo Geräte und sowas rumstanden. Und es war 12:30 und wir sagten, und da konnten wir dann mal frei sprechen. Ich sage, hey Toru, sag mal, wie lange arbeitet ihr eigentlich hier? Ich meine, es ist 12:30, ne? Und jetzt, ihr habt Mittagsservice morgen, wann fangen wir denn morgens an? Ja, 8:00. boah, ich sag aber von 12:30 bis 8, das ist echt kurze Zeit, so ein Nickerchen zu machen, ne, und muss ja auch mal ein bisschen Privatleben haben, ist echt hart, ne. Und er sagt, ja, ich bin jetzt bei 2 Jahre hier und dann langt das auch und dann gehe ich wieder zurück. Aber von 12:30 bis 8 schlafen wir nicht. Wir arbeiten jetzt gleich weiter. Ich sage, wie, ihr arbeitet gleich weiter? Und tatsächlich, wir kamen zurück in die Küche und die haben schon wieder um 12:30 angefangen zu produzieren für Mittagsservice. Bis 2 Uhr morgens haben die erstmal noch produziert, Sachen aufgespritzt, die über Nacht getrocknet sind, etc. Ne? Also das war eine irrsinnig aufwendige Küche, aber für mich ein Erlebnis. Ich kann das nicht so umsetzen in meiner Küche. Ich hätte auch gar nicht die Gedanken dazu, die Sergio Herrmann als Gedanken hat. Also das ist wirklich auch ein Mensch mit einer hochkomplexen Kreativität, wie es vielleicht auf der Welt nur 20, wenn überhaupt, weitere gibt.
Also ohne jetzt blöd sein zu wollen, ich zähle mich zu diesen Personen. Das meine ich ernsthaft. Ich glaube, dass ich einer der kreativsten Köche bin, die überhaupt nur rumlaufen.
Jetzt habe ich so schön erzählt und du haust sofort wieder was raus.
Ja, ich weiß, aber einfach nur aus dem Grunde heraus, weil ich eben keinen Lehrmeister hatte und niemanden kopiere, niemanden abkupfere, niemanden. Ich bin eine Summe aller Erfahrungen und mache meine eigene Sprache draus. Was ich liebe Sergio Herrmanns Küche. Ich finde die wirklich, also es ist wirklich ein Outstanding. Also der hat noch eine Stilistik, die ist nochmal besonderer als vieles, vieles, vieles andere sehr wertig zu sehende. Was ich allerdings unfassbar dumm finde dahinter, unfassbar dumm, und das ist eine Sache, mit der ich mich sehr beschäftige, wenn ich es nicht leisten kann, die Mitarbeiter, natürlich kriegen die Wissen vermittelt, natürlich kriegen sie auch die Lorbeeren des Arbeitsplatzes, sprich das gute Arbeitszeugnis dahinter, aber wenn ich so eine Küche nur zelebrieren kann, wenn ich meine Mitarbeiter aufs Übelste ausnutze, und wir reden hier von 17, 18 Stunden am Tag mit Absicht. Wir reden nicht davon, Krankheitsfall, passiert mal was, Urlaubssituation oder sonst, sondern mit Absicht. Dann ist es dumme Küche für mich.
Bin ich voll bei dir. Aber das ist eh Usus, weil der hat da sein Restaurant, glaube ich, vor 10 Jahren, waren es jetzt 10 Jahren? Ich weiß es nicht, aber lass es 8 Jahre sein. Hat er das aufgegeben? Ich glaube, ich weiß nicht, wie die Gesetze in Holland sind, da käme ich nicht mit aus. In Deutschland sehen sie jedenfalls so aus, dass du das nicht bringen kannst und zu Recht nicht bringen kannst.
Das meine ich wirklich.
Zu also, Recht nicht bringen kannst.
Das war immer, mein Ehrgeiz und es gelingt mir mal mehr, mal weniger. Mein Ehrgeiz war es wirklich zu sagen, ich bin doch ein guter Küchenchef in dem Moment, wenn ich meine Küche so konstruieren kann, mit den Einkaufspreisen, mit den Lohnpreisen, dass ich es auch noch wertig an den Markt bringe, weil unter welchen Bedingungen kann er denn praktisch diese Form der Küche zelebrieren?
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist das sicherlich kein Beispiel, um das zu vervielfältigen.
Doch, ist es, weil der Einzige, der nicht unter der Wirtschaftlichkeit leidet, ist er. Es sind halt die Mitarbeiter an der Stelle und zwar proaktiv.
Nee, ich glaube, er leidet auch unter Wirtschaftlichkeit, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass der Laden wirklich auch Geld abgeworfen hat. Sonst hätte er noch nicht zugemacht irgendwann. Okay. Also der war ja selbst immer mit an Bord. Der hat nicht seine Leute nur arbeiten lassen, sondern er hat ja selbst mit viel gestanden. Und ich glaube, selbst er hat es irgendwann mal gemerkt, oh, ich bin durch, ich höre jetzt auf, ne? Ich lasse es sein, ich mache mal was anderes. Damit, womit ich einerseits meinen Stundenalltag gut verbinden kann und andererseits auch meine Mitarbeiter wieder regeneriere, dass ich die nicht auslauge. Und Das ist auch der richtige Weg.
Also ich denke, wir arbeiten in einem sehr schön intensiven Berufsumfeld und mir macht das sehr viel Freude, auch wenn ich es derzeit nicht so intensiv betreibe, wie ich es gerne machen würde, sprich am Herd stehen. Aber ich finde, es muss alles so seine Grenzen haben. Und ich bin schon jemand, der auch dazu neigt, eher über die Maßen hinaus zu gehen. Allerdings finde ich, hat alles so seine Grenzen. Und das aber war,
wenn du es vermisst, mal wieder am Herd zu stehen, putz doch einfach mal eine schöne Artischocke.
Das ist vielleicht das Gemüse, was mich vom Herd getrieben hat. Aber ich kann mich noch daran erinnern, wie mein ersten Job, den ich nach meiner Ausbildung antreten wollte, war auf Sylt in einem Sterne-Restaurant. Vorstellungsgespräch, Angebot war für mich 6-Tage-Woche. Im Schnitt 70 bis 80 Stunden, 900 Mark netto und mein Zimmer, was ich beigestellt, Monat, was ich beigestellt kriege, wäre ein Zimmer. Dafür muss ich 150 Mark bezahlen, muss es mir aber zu zweit teilen. Dann habe ich ja, ist genau das, was ich gerade als 24-jähriger junger Mann haben möchte. Also das machte so für mich gar keinen Sinn. Und habe dann gedacht, wenn ich schon diese Kröte schlucken muss, das wenig verdienst und viel arbeiten muss, dann muss es auch mein Leben beeinflussen, dann muss es wirklich was Tolles mit mir machen. Und damit meine ich nicht nur am Herd stehen und
Sylt, Wind und Regen.
Ja, gut, 900 Mark netto, irgendwie ist es auch nicht, dass du da große Partys feiern kannst.
Naja, minus 150 noch, also macht 750. gehst ins Cliff, trinkst einen Champöse und dann ist weg.
Ich hab Macadamia-Nuss auf dem Hals. Danke. Und bin dann nach England gegangen. Habe unter den noch schlechteren Bedingungen gearbeitet, also aber noch mehr und noch
England,
weniger.
England ist heute noch so wie vielleicht Sylt vor 20 Jahren.
Ja, ja, aber da war ich wenigstens in England. Ich hatte wenigstens eine Geschichte zu erzählen. Deshalb war meine Motivation da.
Aber England, die gehen am schlimmsten, glaube ich, mit ihren Mitarbeitern tatsächlich.
Ja, oder die deutschen Gastköche. Ja. Ich erinnere mich, du hast doch erzählt, du hättest zu der alten Dame nachts in der U-Bahn gesagt, fuck you.
Nein, ich habe gesagt, you fucking will be. Und also das ist mir rausgerutscht. Es ist mir nur rausgerutscht. Ich habe meinen Fehler im selben Moment auch eingesehen. Das war ganz, ganz, ganz fein. Das waren tolle Sachen heute. Also das vierte Gastro-Dreigang-Menü, das können wir häufiger mal machen, weil es, glaube ich, sehr spannend gezeigt hat, wie Kreativität funktioniert.
Ja.
Ich habe immer noch nicht erfahren, wie es mit dieser Sterne-Gastronomie sich eigentlich verhält, wie die Mechanismen da eigentlich funktionieren. Das ist auch eine Frage, die werde ich, glaube ich, nie beantwortet bekommen, weil das, ich glaube, diese Atmosphäre der mystischen Entstehung wollen die auch ein wenig aufrechthalten, weil so richtig klar kann es mir keiner beantworten und will es auch vor allem keiner beantworten. Das ist wie so ein Geheimbund, den ihr
da habt. Es gibt da eigentlich auch nichts Großes zu beantworten.
Wäre ein Restaurant wie die Bullerei in der Lage, einen Stern zu kochen? Oder gibt es spezielle Etablissements, wo du sagst, Da passt das einfach nicht. Jetzt gar nicht vom Know-how oder von der Manpower her. Oder würdest du sagen, das ist möglich von heute auf morgen?
Generell ist es für jeden Betrieb möglich, ja. Aber ist immer eine Frage der Umsetzung. Ne? Komme ich jetzt auch für einen größeren Personenkreis an so viel gute Ware ran? Oder ist es schwierig, auch für einen größeren Personenkreis für einen akzeptablen Preis die Ware auch einzukaufen? Ist erstmal eine Frage der Lebensmittel, ne?
Es gibt ja Beispiele dafür. Ist es Jane? Ich glaube, 2 Sterne.
Ja, für mich sagen wir mal Tantris, ne? Tantris macht mittags und abends, oder mittags weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz genau, aber abends auf jeden Fall 100 Covers. Ja. Und die haben 2 Sterne. Aber der Haas, der ist auch, und da sind wir uns einig, ein Ausnahmekoch.
Ja.
Ein absoluter Ausnahmekoch. Selbst wenn die nicht zumachen sollten, wer soll das übernehmen? Das ist eine große Frage.
Wirklich, ich traue mir die Nachfolge von Thomas Gottschalk bei Wetten, das zu, aber das Ding würde ich mir nicht anziehen. Das
habt ihr eine Idee, wer es machen könnte?
Es gibt ein paar Gerüchte.
Ich wüsste nur einen.
Ist das geheim oder sprichst du das
aus? Es gab einen, ich denke, derjenige, der das Tantris übernehmen könnte, der muss auch da schon mal gearbeitet haben, damit er die Abläufe in und den Laden schon kennt.
Lafer.
Nein. Johann hat, glaube ich, damit abgeschlossen. Aber der Küchenchef vom Königshof, Fauster, wie ist er mit Vornamen? Ich weiß es jetzt nicht. Den finde ich einen grandiosen Koch, mit einem Stern leider total unterbewertet. Kocht eine schlichte, produktfokussierte Küche. Absolut dein Stil, Tim. Und ich glaube, der könnte das. Aber ob er es auch wollte, weiß ich nicht.
Das war ganz, 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 ganz spannend, sehr informativ, sehr schön. Zu Recht bin ich ein Fan von dir. Probiert's aus, nach wie vor ist keine Werbesendung fürs Jahreszeiten, aber irgendwie kommt man nicht drum herum, wenn man über gute, herausragende Kulinarik sprechen will, kommt man um dieses Haus halt nicht drum herum. Restaurant Christoph Rüfer, Koch des Jahres.
2020.
Bam.
Ich bin gespannt, was
vielen aus... Vielen Dank. Und hätte ich gewusst, dass Tim heute so erkältet ist, hätte ich ihm einen schönen Ingwertee aus der Wohnhalle mitgebracht.
Och, dieser Ingwertee, du. Ich weiß, das ist eine Pest.
Ich hatte vorher, als guter Mitarbeiter, habe ich natürlich gefragt an der richtigen Stelle, was soll ich Tim hinstellen für einen Tee für die Erkältung? Und die Antwort kam umgehend, Kaffee.
Kaffee. Ich mach jetzt das, was wir auf dem Land immer gemacht haben. Ich nehme gleich ein wohlig warmes Bad. Ich weiß, das soll man nicht machen, wenn man erkältet ist, ist mir egal. Okay. Aber es schafft mich wirklich, es schlaucht den Körper wohl. Aber was ich gleich mache, das ist ein Geheimrezept, das ist sowas wie legales Propofol, ein warmes Bier.
Ja, oder?
Ja. Ein warmes Bier. Treibt das Wasser, macht dich mehlig im Kopf, lässt sich gut einschlafen.
Und unsere Fietes wissen, es ist ein Narkolepsie-Mittel für Tim. Bier und Tim.
Ja. Und jetzt noch warm. Und in diesem Sinne, es war ein Fest. Auch hier wieder die, gerne wieder. Ich freue mich schon mal auf das, ich möchte einmal einen Podcast machen mit 6, 7 schlauen Köpfen am Tisch. Sowas wie Böhmermann und Schulz.
Soll ich dir was sagen?
Sowas möchte ich gerne
haben. Ich habe vorhin von der Dame gesprochen,
die mir immer
schrieb. Und die sagte unter anderem, wie kann das denn sein, dass Tim und Herr Haider in der Elefantenrunde nur von Männern sprechen, die dabei sind. Und die wird sich jetzt wieder melden. Es sei denn, du sagst jetzt ganz schnell,
Ich habe gerade von intelligenten Köpfen gesprochen.
Und Köpfinnen.
Ich habe doch von intelligenten Köpfen gesprochen.
Oha.
Nein.
Jetzt habe ich es. Dank dir habe ich Sonderschichten, Tim.
Ich bin sehr gespannt,
was dieses fiete Gastronomie nach sich zieht.
Feedback ist wirklich wunderschön und wir lesen ja auch wirklich alles und setzen uns auch sehr intensiv, mit positiver Kritik auseinander. Und sicherlich denkt man auch hin und wieder nach, ja, das stimmt schon, was die Dame anspricht, aber wir sind in der sehr maskulinen Welt.
Und man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Ja. Also.
Und hin und wieder, ich hatte auch schon mal einen Mitarbeiter mit einem Arm. Und von dem, also weißt du, was ich meine? Ich hole jetzt nicht jede, also nur damit jeder sich auch direkt angesprochen fühlt. Wir reden selbstverständlich auch von den herausragenden weiblichen Mitarbeitern, Kolleginnen, die es reichhaltig in unserer Welt gibt. Es ist einfach ganz allgemeiner Sprachduktus, der vielleicht sich noch ein wenig veraltet präsentiert und in den nächsten 20 Jahren sich hoffentlich auch noch weiterentwickelt. Aber nun lass mal die Kirche im Dorf.
Ja.
Wir sitzen hier, wir schnacken hier, trinken ein schönes Gläschen Wein. Und sitzt da eine Frau, rede ich auch eher von Frauen als von Männern.
Und an der Stelle darf ich nochmal den Frauen dieser Welt sagen, schreibt mir gerne, es ist unglaublich schwer, euch hierher zu bekommen. Warum auch immer, ich begrüße euch, Tim mit Sicherheit auch.
Ja, weil ich ein Assi bin.
Ja, aber ich sehe
genau, das wirklich eine, muss doch einen Grund geben. Eine Kollegin gesagt, irgendwie mit die 2 Sterne dekoriert ist, die inzwischen bei Kitchen Impossible auch mitgemacht hat. Bekam die Anfrage, ob sie mitmachen wollte. Und so, Kitchen Impossible? Ah, die Sendung mit Tim Melzer, dem Assi. Und er so, ja. Und sie sagt so, ich glaube in diesem Leben nicht.
Wir würden gerne eine.
So, das hat sie gesagt.
Wir würden gerne
eine Image. Dann hat sie aber doch mitgemacht. Und ich bin ja manchmal...
Wir würden gerne eine Image-Kampagne für Pinneberg machen. Ja, wir können in Tim Melzer stattfinden.
Aber gerne weibliche, also es ist wirklich so, wir Männer neigen ja dazu, uns immer sehr zu präsentieren für relativ wenig, was wir können. Damit meine ich jetzt nicht dich, aber bei mir ist das recht offensichtlich. Und ich glaube, das ist so ein Gendefizit, was die Weiblichkeit nicht ganz so stark hat.
Ja, wir hatten das ja
schon. Deshalb, wenn ihr Hinweise habt für tolle weibliche Gesprächspartner aus der produzierenden Lebensmittelwelt oder eben auch aus Kulinarik, Sommeliers, Köchinnen.
Jägerinnen. Und ich hätte gerne Jägerin.
Und die müssen auch nicht alle hochdekoriert sein. Das ist kein das ist keine zwangsläufige
Notwendigkeit. Wenn Christoph geht, sind wir sternbefreit wieder.
Ich meine, wir hatten Atze Schröder hier. Wie tief können wir noch singen?
Ich habe nur eine frische Dorade.
Ja, frische Dorade. So, was wollt ihr trinken? Ich muss los. Tschüss, Christoph. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt.
Rien, never blöd. Nix spricht mehr.